Rost und Stahl.
Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Full-Length-Folge Rost und Stahl. Und das freut mich sehr, nachdem ich gestern wieder zwei Kurz- und Knapp-Folgen aufgenommen habe, in denen ich euch die Ohren voll geheult habe, wie schwer es gerade ist, Termine zu finden mit einem meiner Podcast-Partner. Aber zum Glück hat einer davon heute zumindest Remote-Zeit. Und ihr werdet es am Intro erkannt haben, das ist der...
Liebe Mattes, aber der jetzt etwas verwirrt ist. Ich dachte, wir wollten eine Kurz- und Knapp-Folge aufnehmen.
Die mache ich alleine.
Ich habe jetzt 10 Minuten Zeit. Nein, ein kleiner Spaß. Wir haben ja gerade schon uns so 2 Minuten warm gequatscht. Das passt schon. Ja. Aber heute mal wieder remote. Ne? Wir sind gar nicht live dabei.
Nach langer, langer Zeit. Und direkt hat uns die Technik im Stich gelassen, nachdem du jetzt richtig schönes 5 Milliarden Gigabit Glasfaser hast. Und ja, dann bin ich jetzt wohl neuerdings hier der Flaschenhals.
Ja gut, ich meine, wenn deine Tochter in 4K streamt und zockt und deine Frau dann irgendwelche Videokonferenzen mit Übersee führt, dann bleibt schon mal ein bisschen Bandbreite auf der Strecke.
Ne? Ja, keine Ahnung, woran es heute liegt, aber wir sind jetzt zur Sicherheit mal auf telefonische Verbindung ausgewichen und das wird schon hoffentlich irgendwie funktionieren. Ja, Mattes.
Erst einmal, dass es nicht an meiner Leitung liegt.
Ja, stimmt. Sonst war es immer echt ätzend, aber wir haben es damals immer tapfer durchgezogen, ne? Das war immer so, wir haben uns zwar zwischendurch einfach 5 Minuten lang nicht gehört, aber haben trotzdem weitergelabert. Ja, aber das ist schon besser.
Seinen Scheiß durchkriegen. Ja. Ja.
Mattes, wie geht's dir? Hast du dich wieder erholt?
Ja, hatte ich, aber meine letzten Nächte waren jetzt nicht so bombastisch gewesen. Aber das ist immer das gleiche Wehklagen, ne? So die Leiden eines Familienvaters. Es könnte besser sein, es könnte schlimmer sein, aber wir hatten ja vor ein paar Tagen, ist etwas über eine Woche her, hatten wir uns getroffen.
Genau, ne? Und deswegen habe ich auch gefragt, ob du dich erholt hast, weil wir da doch nicht reingespuckt haben und lange unterwegs waren für so Altherrenverhältnisse.
Das kann man wohl so sagen. Ja, wir waren in Bochum zusammen, ne?
Genau, du hattest ja quasi deinen Geburtstag gefeiert, ne, und hattest mich eingeladen auf einen schönen Pub-Crawl, den auch nur wir beide dann gemacht haben. Oder früher hat man auch Kneipentour dazu gesagt. Sagen,
feiern ist ein großes Wort. Ich habe gesagt, komm Hoshi, wir machen mal zu zweit einen drauf, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und das dann so zum Anlass, der alte Mattes hatte ja Geburtstag. Ja. Man findet immer einen Grund.
Ja, es war schon sehr, sehr geil. Also ich muss sagen, ich bin, was die Bochumer Kneipenszene angeht, war ich bis letzten Samstag völlig unbeleckt. Ich hatte da wirklich keine Ahnung, was da auf mich wartet. Also ich kannte halt die Matrix und ich glaube Zwischenfall war es, ne? Das ist auch irgendwo da in Bochum, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Mhm. Und ansonsten kannte ich da echt so ungefähr nichts. Also Bermuda-Dreieck war mir völlig neu und dann sind wir da von Kiosk zu Kneipe zu Kiosk gekrochen und haben uns das mal aus der Nähe angeguckt. Und das war doch überraschend. Also ich sag mal, das muss ich echt nicht groß hinter Hamburg verstecken. Vielleicht von der Masse her und von der Menge her, aber von der Stimmung her und so vom Feeling her, wenn du da einmal drin bist, ist das nicht weit weg davon, finde ich. Also
ja, es war viel los, ne? Also hätte ich jetzt so auch nicht gedacht. Also mir war klar, dass so in der Stadt so ein bisschen was geht. Aber dass da jetzt so viel mehr los ist als teilweise in anderen Städten, die man so frequentiert hat bis jetzt, ne? Vor allem ab mittags schon. Ja. Da konnten wir ja eine Kneipe einfallen. Überall war ein bisschen Stimmung. Ich meine, wir hatten auch Glück. Es war auch Fußballtag. Irgendwas war da. Wahrscheinlich hat der VfL wieder gespielt.
Naja, die haben irgendwie entsprechend
gewonnen. dann war sowieso gute Stimmung. Nee, aber hat Spaß gemacht, ne? Sehr viel gesehen, so von der lokalen Kneipenkultur. Es waren unheimlich viele so altbackene Kneipen noch dabei, die es bestimmt auch schon so in den 80ern teilweise gegeben hat. Was ich jetzt so früher nur so aus Relikte noch kenne. Ich meine, damit bin ich groß geworden. Aber wenn ich jetzt so meine Heimatstadt zurückblicke, davon gibt es nicht mehr so viele. Also die haben fast alle dicht.
Also ich kenne, also klar, die gibt es noch hier und da und natürlich in solchen Fußballstädten wie Bochum findest du die sicherlich auch, ne? Aber jetzt gerade so konkret am Bahnhof da gegenüber, die Hopfendolde, das ist ja auch so eine VfL-Kneipe, ne? Da sind wir so mit als erstes eingefallen. Und da saßen halt die ganzen Fußballfans, ne? Aber das war cool. Ja, das war wie in alten Zeiten, ne? Also wie früher die Kneipen an der Ecke. So, das war schon.
Und vor allen Dingen nicht nur eine. Du bist ja wirklich von Kneipe zu Kneipe gestolpert und dazwischen hattest du noch genug Trinkhallen.
Ja, genau. Also die Idee war ja so ein bisschen, dass wir so uns Kneipen angucken, aber eben auch Trinkhallen und andere sehenswerte Dinge, die es so gibt, ne? Aber wir waren ja, ich weiß nicht, jetzt, ich habe jetzt nicht gezählt, aber es müssen so ungefähr so 10 Stationen oder so gewesen sein, die wir hatten. Vielleicht waren es auch nur 8 oder so. Was war denn so dein Highlight?
Ah, schwer zu sagen. Also ich fand das erstmal schon sehr urig, so wie wir angekommen sind. Und nachdem wir dann unseren legendären Burger hatten bei Hans im Glück, kann ich sehr empfehlen. Sehr gut, nicht bezahlt, ja. Aber es war sehr, sehr lecker. Hatten wir uns ja direkt erstmal so an einer Trinkhalle eingefunden, die so richtig klischeebeladen aussah. Ne? Also das war so Ruhrpott pur, so eine Bahnhofskneipentrinkhalle zugepflastert, auch direkt neben einer Kneipe.
Vergittert. Trotzdem
noch genug Platz gemacht für die Leute, die da wahrscheinlich nicht mehr reingekommen sind. War herrlich, ne? Also direkt neben der Hopfendolde, sagst du, ich sag den Namen immer falsch. Ja genau, die Trinkhalle, da sind wir erstmal aufgeschlagen und da wusste ich schon direkt, hier bist du zu Hause, ne?
Ja, das war schon, war schon sehr großartig. Wie so eine das, kleine Ecke,
das war so,
ne?
Ja.
An zwei Seiten vergittert.
So deswegen so mein Highlight vielleicht auch mit so diese Trinkhallenkultur, die sie hatten. Ansonsten muss ich sagen, war es natürlich sehr geschmeidig, nachdem wir einige dieser Städten frequentiert hatten, war unser eigentliches Ziel ja gewesen, wir wollten so eine sehr legendäre Trinkhalle etwas abseits der Stadt ansteuern, die angeblich sehr viele Biersorten im Sortiment hat, nicht weit weg von einem Irish Pub. Die gab es irgendwie nicht mehr. Zumindest hat die zugehabt und die sah auch so ein bisschen so
ausgeräumt
so aus.
Naja, ja, die sah ausgeräumt aus. Ja.
Also keine Ahnung, ob es nochmal aufmacht, aber an dem Tag, wo wir da waren, war das Ding dicht. Da konnten wir nicht rein, dann sind wir aber ins Irish Pub gegangen. Und das fand ich auch sehr nett, vor allem, weil das, ich kenne sonst so Irish Pubs, das sind immer so große Event-Locations teilweise, aber über ein, zwei Etagen dann und halt so richtig groß. Und der war so ein bisschen kleiner gewesen, ne? so ein bisschen uriger und gemütlicher.
Ich weiß gar nicht, ob wir alles davon gesehen haben, aber ja doch, du hast recht. Mhm. Also der Schankraum, in dem wir saßen, der wirkte jetzt nicht so bombastisch groß. Da war so ein Tresen mit so ein paar Tischen und Stühlen drumherum oder so Sitzgelegenheiten halt. Ne? Und das
ja, ich weiß jetzt nicht, ob irgend so eine Koboldhöhle noch irgendwie weiter in die Katakomben geführt hätte.
Ich glaube nicht. So. Ja, ich glaube nicht. Das wurde ja auch den ganzen Abend von einem einzigen Wirt da, also ne, versorgt, ne, mit dem ich mich direkt angefreundet habe, weil er sich als George vorgestellt hat. Und auf meine Nachfrage, aus welchem englischsprachigen Land er denn kommt, er sagte Holland. Fand ich. Er hieß halt auch nicht George, das ist sein Künstlername. Weil in einem Irish Pub erwartest du halt einen George am Tresen. Fand ich echt cool. Ja, das war auf jeden Fall auch mein Highlight. Wie hieß das? Irgendwie Paddy's oder so? Ich weiß nicht mehr genau.
Paddy's Irish Pub. Irgendwie
so also in der Richtung. Auf jeden Fall große Empfehlung. Ein paar leckere Whiskys da auch gehabt. Ne? Richtig cool.
War schön.
Ja, ich muss sagen, also klar, jetzt ist Fußballkneipen sind so ein bisschen speziell, aber ich fand jetzt die Hopfendolde war auch gemütlich. Das war auch echt in Ordnung. Wobei man jetzt
eigentlich war alles ziemlich gut, nur der einzige Laden, ich glaube der zweite, an den du dich vielleicht noch erinnerst, wo die dann so relativ laut irgendwie so blöde Schlagermusik gespielt haben. Den fand ich so ein bisschen unbequem.
Ja.
So, das fand ich jetzt nicht ganz so. Ansonsten halt irgendwie alles Bock gemacht.
War okay, ja, manche waren halt so, die waren dann, glaube ich, noch hier in diesem Moritz-Fiege-Stammhaus, das war so ein bisschen Totentanz. Ne? Da war jetzt aber auch mehr ein Restaurant. Das war auch mehr ein Restaurant, muss man sagen. Da saßen die Leute halt zum Essen und wir sind da zu Saufen eingefallen. Da lief halt keine Musik und so und die saßen Familien und
direkt
so.
Direkt an Tresen.
Ja, da sind wir auch nach einem Bier dann auch wieder abgezischt. Da muss man auch sagen, so was jetzt so den Metal-Bezug angeht, war das Paddy's eigentlich auch okay. Da lief zumindest so ein bisschen so Hardrock so die Ecke, ne? Das war in Ordnung. In den anderen Kneipen jetzt eher nicht so, ne? In der Hopfendolde war jetzt auch okay.
Aber wir haben auch nicht danach gesucht. Also ich glaube, wenn, dann wäre die Anlaufstelle auch nicht in der Innenstadt gewesen. Ich glaube, an meinem Mutterdreieck gibt es so ein paar etwas alternativere Läden, aber als wir dann da noch zu später Stunde aufgeschlagen sind, haben wir eigentlich auch schon kein Bier mehr gebraucht.
Ja,
dass wir nicht keins mehr getrunken hätten, wir haben trotzdem noch ein bisschen weiter getrunken, aber gebraucht hätten wir keins mehr zu diesem Zeitpunkt.
Ja, wir hatten uns ja ins Freibeuter gesetzt, das kennen Leute, die das beim Mutterdreieck kennen, mit Sicherheit auch und das war ist ja auch so ein bisschen alternativer, ne? Also so wie ich es wahrgenommen habe, also vielleicht täusche ich mich da auch, aber so von der Wahrnehmung her war es so ein bisschen
vom Flair.
Ja, also von der Musik her weiß ich gar nicht mehr so, weil habe ich nicht mehr viel von mitgekriegt. Die war jetzt auch nicht sehr dominant in den meisten Läden, muss man sagen. Es ging nicht
um Musik. Ja, man konnte sich dann noch sehr gut unterhalten im Regelfall,
Ja. Nee, aber war echt gelungen. Also hat wirklich Spaß gemacht. Das war echt ein cooler, gelungener Abend. So. Ja, machen wir irgendwann wieder, würde ich sagen. Können wir mal andere Städte. Gib uns mal Tipps. Gib uns mal Tipps, wo es was Vergleichbares gibt. Irgendwie, jetzt sagt nicht Hamburg, die kennen wir auch, aber ansonsten. Also jetzt hier so, ganz ehrlich.
Ja, als nächstes wollten wir uns ja nochmal deine alte Heimat Dortmund nochmal vornehmen. Ja. Das wäre so die nächste Station. Wobei, aber auch da können wir was berichten, wer uns mal treffen möchte. Wir haben Tickets. Wir sind mal wieder live zusammen unterwegs. Genau. Also nicht mit unserem Podcast, sondern nur als brave Hörer. Geht's zu einem Konzert. Wo gehen wir hin?
Wir gehen zu Hell Ripper. Jetzt musst du mir gerade mal mit dem Datum helfen. Das hast du parater als ich.
Oh, April. April im Junkyard. Ich habe das konkrete Datum gerade nicht parat, aber
suche ich gleich raus.
Wer Bock hat, also wir sind da am Start, findet man dann bei Ventim den Termin und da werden wir uns dann mal wieder zu einem gemeinsamen Konzert treffen.
Ja, genau, das ist im Junkyard und wenn mich nicht alles täuscht, war das irgendwie, jetzt frage mich mal, 16. oder so.
Irgendwie sowas. Sicher. Im April auf jeden Fall. Ja. Aber es findet man das.
Genau, da werden wir hingehen. Da freue ich mich auch schon sehr. 7.4. Jetzt habe ich es. Nee, Moment. Quatsch. Jetzt Blödsinn. Hier steht 7.4. bis 17.4. Das ist die Tournee. Verdammt. Wo ist denn jetzt der Termin? Mhm. So, jetzt suche ich. Jetzt müsst ihr hier Live-Recherche mitkriegen. Live-Recherche. So. Tickets, Hell Ripper, Junkyard, Dortmund, jetzt haben wir es gleich, doch 7.4. tatsächlich. Also 7. April im Junkyard in Dortmund ab 19 Uhr. Die haben noch zwei Bands im Gepäck, deren Namen ich beim besten Willen nicht lesen kann. Aber das macht nichts.
Das ist gewollt.
Das wird auf jeden Fall gut, ja. Das wird cool. Ja, da bin ich auch gerade echt so ein bisschen wieder im Hype. Die haben ja jetzt auch eine neue Single rausgehauen, ne? Irgendwie, wie ist irgendwas mit Granite? Godcraft and Granite und schon sehr geil. Wobei ich glaube, das wird das Album, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Kann es sein, dass das Album wird? Weil die heißt irgendwie anders.
Könnte sein. Aber bis jetzt haben die ja nicht viel mehr raus als im aktuellen Stück. Von daher wird man sehen. Aber ich bin sehr gespannt drauf und freue mich. Wird cool.
Ah, der Song heißt Kinchile oder keine Ahnung, wie man es ausspricht. Irgendwie seltsam. Also Kinchile, Godcraft and Granite. Ich vermute mal, dass Godcraft and Granite das Album sein wird, was dann hoffentlich bald kommt. Aber keine Ahnung, vielleicht vertue ich mich da auch total. Und die haben nur dieses Single raus. Aber der Song ist auch cool. Also ist wirklich gut. Also da kommt was Schönes auf uns zu. Ja, Mathis, so viel zum Ausblick. Ansonsten, hast du gerade schon gesagt, wir wollen irgendwann mal Dortmund nochmal unsicher machen. Da, wenn wir da den Planungshorizont haben, dann sagen wir vielleicht hier nochmal Bescheid. Vielleicht hat ja der eine oder andere Bock, uns in irgendeiner der Kneipen unterwegs zu treffen und mit uns anzustoßen. Aber das dann erst, wenn wir da Näheres wissen. Mathis, wir nehmen Remote auf, hast du schon gesagt. Deswegen weiß ich nicht, ob du irgendwas zu trinken in der Hand hast. Jetzt sagst du wieder Wasser.
Ja,
und ich sag,
meine Flasche Wasser. Die obligatorische.
Ich nicht. Ich war nämlich am Wochenende mit meiner Familie schon in Dortmund auf dem Weihnachtsmarkt und da war ich an einem Metstand und habe mir zwei Flaschen Met geholt und ich habe mir gerade den Normannen-Met Classic hier, habe mir schon ein kleines Becherchen gegönnt und werde mir davon jetzt ein zweites gönnen. Und
dekadent.
Das ist selten, dass ich Met trinke, aber wenn, dann viel und dann auch oft. Nein, sollte ich nicht machen, weil morgen ist bei mir auch noch eine Weihnachtsfeier von einer Firma. Die wird sicherlich auch nicht so ganz ohne werden.
Das hatte ich noch nie abgehalten.
Ja, aber in diesem Sinne sag ich Prost und dann würde ich sagen, lass uns mal in die Folge rein starten.
Ja, jetzt hätten wir eigentlich passend machen sollen zu deinem zu deiner Met-Exkursion etwas über Viking-Metal, aber haben wir gar nicht. Ich glaube, die Hörer sind auch noch nicht so ganz im Bilde, was wir heute eigentlich machen, oder?
Ja, genau. Also wir hatten ja jetzt zuletzt, und als wir über die Guilty Pleasures geredet haben, wir beide, ne, da habe ich ja nachher gesagt, Mathis, ich glaube, über Listen reden ist voll das Internet-Ding, wo die Leute drauf stehen. Keine Ahnung, wir probieren es an euch aus, tut uns leid. Wir reden über Listen und wir haben uns als Liste vorgenommen, die 2010er Jahre, ne? Und haben gesagt, wir sprechen mal so über einen Song, der uns vielleicht für uns persönlich oder auch allgemein, keine Ahnung, das entsprechende Jahr repräsentiert. Und damit wir hier nicht 20 Songs haben, haben wir gesagt, ich mache die ungeraden Jahre und du die geraden und wir fangen mit 2010 an und enden bei 2019.
Was ist denn
umgekehrt? Alter. Das war mir so klar.
Ich weiß gar nicht, man muss gleich selber mal gucken, was ich hier vorbereitet.
Nein. Ich hab 15 Mal nachgeguckt. Ja. Du fängst an mit 2010 und dann mache ich 11.
Aber wenn 13. man auch mal ganz ehrlich ist, du hattest jetzt auch nicht überlegt, was könnte den Hörern denn so gefallen, sondern das war mehr so eine Sache wie, ey Mathis, Listen.
Ja, das ist halt schön einfach. Ja. Wobei, so einfach fand ich es dann jetzt gar nicht in der Vorbereitung, muss ich auch ehrlich sagen, weil die Auswahl ist dann doch sehr groß, ne? Also da ist schon...
Ja gut, man muss sich irgendwo festfahren, aber ich hatte dann doch, ja, du wirst es hören, immer so ein paar Sachen gefunden, wo ich auch sage, das ist mir bis heute so nachhaltig noch im Ohr, das sind so Sachen, die ich mit den Jahren verbinde, also letztlich die Wahl fiel mir gar nicht so schwer. Ich glaube, es wäre mir schwerer gefallen, wenn ich jetzt angefangen hätte, pro Jahr irgendwie eine Top 10 zu erstellen oder so. Mhm. Aber so mit den Songs ging's eigentlich. Ja, wir schauen mal. Ich bin sehr gespannt, weil wir überraschen uns heute auch wieder.
Wir überraschen uns, genau. Und das mache ich total gerne. Aber jetzt lasse ich mich von dir erstmal überraschen. Mattes, die 2010. Was fällt uns denn abseits der Musik zu 2010 ein? Also so auf internationaler Bühne, keine Ahnung, mir egal. Ich habe 2010 meine heutige Frau kennengelernt. Ich bin in, ich weiß gar nicht, ich habe damals noch in Buhr gewohnt. Haben wir noch nebeneinander gewohnt? Ja, doch, ne? Ja, klar, das war genau die Zeit. Ja,
da,
ne,
haben wir unser Studium gerade zusammen abgeschlossen. Genau. Wir haben beide unseren Bachelor gemacht. Ich habe auch deine heutige Frau zu der Zeit kennengelernt.
Ja, stimmt, das war alles in dem Jahr, ne?
Ja, es war relativ wild. Es gab viele Biere. Wir waren auf vielen Konzerten, glaube ich. Ja, war eine wilde Zeit, ne? Wir sind gerade mit dem Studium fertig geworden. Kann man schon noch so, sagen, was für uns prägendst an 2010 gewesen ist, ja.
Da ging es, glaube ich, dann auch so nach und nach mit meiner Band los, mit Konzeptor. Also da lag die alte Band, die lag da so ein bisschen im Sterben. Offiziell hat sich Konzeptor, glaube ich, erst 2011 gegründet.
Forecast.
Aber 2010 ging es dann schon los. Da hatten wir dann schon den André, schöne Grüße. Den hatten wir da, glaube ich, schon an Bord geholt gegen Ende des Jahres im Oktober oder so. Und dann ging es auch relativ schnell los mit Konzeptor. So, ja, das war so die Zeit. Das war, ja, war doch eine interessante Zeit, eine schöne Zeit. War cool für mich. Ja, und dass wir halt nebeneinander gewohnt haben, war halt auch sehr geil. Ach, StarCraft 2 ist rausgekommen in dem Jahr. Genau, das war natürlich auch ultra wichtig für mich.
Ja, ich glaube, das beschreibt das restliche Jahr dann auch ganz gut. Ich saß bei dir.
Wir haben Bier getrunken und StarCraft gezockt.
Wir haben zusammen Bier getrunken, du hast StarCraft gezockt und ich habe daneben gesessen und dumme Kommentare abgegeben.
Ja, das war schön.
Das trifft so ungefähr.
Das war eine tolle Zeit. Die ging dann so 1-2 Jahre und dann hat sich das Leben wieder verändert. Dann gab es Jobs und so.
Ja, dann haben wir alle Jobs gefunden, von denen wir leben können.
Ja.
Da gab es noch dein kurzes Experiment mit der Selbstständigkeit.
Ach ja. Ah, jo, stimmt, das war ja dann auch irgendwann, ja. Ja, das war, ja, doch, das könnte da gewesen. Ja, 2011 war das, glaube ich. Ja, egal. Mattes, was hatte denn musikalisch so das Jahr für uns zu bieten im schwermetallischen Kosmos? Was hast du rausgesucht?
Also es gab so ein paar Sachen, aber ich habe mich tatsächlich relativ schnell für einen Song entschieden. Und also es könnte sein, weiß ich nicht, wäre natürlich sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendwelche Doppelungen drin haben, da wir ja nur über Songs reden, mehr oder weniger. Aber vielleicht treffen wir sogar mal das gleiche Album. Könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass du es dir rausgesucht hast, aber für mich war tatsächlich so 2010, ich würde auch fast sagen, die Band habe ich auch zu der Zeit kennengelernt. Die haben mittlerweile ziemlich abgeräumt, sind sehr groß geworden. Kannst du dir schon so vorstellen, welche Richtung das geht?
Sabaton?
Powerwolf? Nee, die gab es da ja schon ein paar Jahre, aber nee. Ich rede von Ghost.
Die haben Album
Opus Eponymus rausgebracht, ihr Debütalbum. Und ich habe mich für dieses Jahr für den Track Ritual entschieden. Ist der dritte Track mit 4 Minuten 29 von der Platte. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu Ghost. Die muss man nicht näher vorstellen, denke ich. Wir haben auch mal eine Folge dazu gemacht. Eine der Folgen, mit denen ich weniger glücklich bin. Also halte ich so offen gesagt sogar für eine unserer schwächsten Folgen, die wir gemacht haben. Weil man da wieder so erkennt, da wollte man zu viel. Ne? In einer Folge so eine ganze Schaffensphase einer Band reinquetschen. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Also die gefällt mir bis heute nicht. Aber gut, wir haben uns mal mit denen intensiv befasst. Ist jetzt nicht unbedingt eine Hörempfehlung, aber nochmal 2-3 Worte zu Ghost. Kennt wahrscheinlich jeder, aber es hat die Band um Mastermind Tobias Forge oder Tobias Forge. Wir wissen bis heute nicht so ganz genau, obwohl wir eigentlich schon ein paar Interviews gesehen haben, wie er sich ausspricht. Ich glaube Forge, sag mal, ne?
Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt Forge gesagt, weil ne, halt schwedisch und
ja.
So, aber...
Ja, gut, wie auch immer, aus Linköping, Schweden, gegründet 2006. Ja, die Band selber ist natürlich im Begriff, ne, wechselnde Besetzung, die Bandmitglieder sind im Einzelnen nicht so bekannt, aber ja, konstant dabei, halt der Bandkopf meistens als eine Inkarnation des Papa Emeritus unterwegs auf der Bühne in verschiedenen Kostümierungen. Und ja, die sonstigen Bandmitglieder treten halt vorwiegend als Nameless Ghouls auf. Der Kerngedanke war damals mal so ein bisschen Musik und Künstler zu trennen und die Musik so ein bisschen im Vordergrund zu halten. Anfangs wurde ja ein Riesengewese drum gemacht, ne, alles sehr geheim gehalten, ja, ja. Aber mittlerweile ist das ja schon sehr, sehr bekannt, wer dahinter steckt. Ja, ansonsten musikalisch wird hier klassischer Heavy Metal mit Hard Rock verbunden. Gerade zu Beginn, jetzt im ersten Album, hast du noch sehr viele düstere und okkulte Themen. So ein bisschen sakral auch, nicht nur ein bisschen, also da wird schon Liturgie abgefeiert ohne Ende auf der Bühne. Alles mit so einem Augenzwinkern. Mittlerweile, am Anfang war man sich ja gar nicht so sicher, wie ernst meinen die das jetzt? Das war ja wirklich schon so eine ganz, ja, eine ganz anonyme Nummer am Anfang. Und ja, hier geht es um das Debütalbum Opus Eponymus.
Ja, cool.
Wie hast du das damals mitbekommen? Hattest du
gar nicht
direkt auf dem Schirm?
Nee, also ich glaube, ich bin Ghost, weil ich ein bisschen late to the party, irgendwie mit der Prequelle oder so, bin ich da erst rein. Also ich habe, klar habe ich die wahrgenommen, aber das hat mich damals nicht interessiert. Ich bin erst, ich weiß gar nicht, Prequelle war 2 später oder so, oder 3 sogar, ich weiß gar nicht.
Das müsste das dritte Album gewesen ja, sein.
Ich 2015 oder so. Oder nee, ja. 2015 war, glaube ich, Meliora oder wie die hieß. Irgendwie so um die Zeit. Ist auch egal. Auf jeden Fall.
Aber ein Begriff wird es dir gewesen sein. Ich meine, die sind ja in den Zeitschriften relativ früh auch besprochen worden. Jetzt natürlich nicht unbedingt in anfangs in ganzseitigen Artikeln, aber das war halt mal irgendwie was anderes. Ne? Die Leute sind neugierig geworden und so hat sich dann sukzessive halt diese Erfolgsband daraus entwickelt. Und ja, das Album ist letztlich bei mir geworden. Warum der Song Ritual? Ist für mich einer der prägendsten Songs auf dem Debütalbum. Ja, wie schon gesagt, ist der dritte Song dort. Mhm. Für mich auch so der erste richtige Höhepunkt. Hier wird in knapp 4,5 Minuten gezeigt, ja, was die Band eigentlich schon so seit ihrer Gründung auszeichnet. Ne? Du hast eine Mischung aus okkultem Flair, du hast diese sakrale Atmosphäre, sehr eingängige Hooks, die sich sofort festsetzen. Ja, musikalisch öffnet sich der Song fast schon wie so eine dunkle Prozession. Du hast da Gitarren, die legen so einen schweren, beinahe ja, marschartigen Groove vor, Orgel respektive Keyboardflächen ne, im Raum und diese Kirchenatmosphäre und eine Soundästhetik, die sich so durch den ganzen Song für mich zieht. Und ich denke auch, dass gerade auch in dem Song wird scannbar, Ghost hier schon sehr bewusst mit Kontrasten arbeiten. Ne, du hast einen sehr düsteren Text, du hast zum Teil sehr brutale, bildhafte ja, Inszenierung, es erinnert so ein bisschen auch an so eine schwarze Messe, auch ganz gewollt und gerade zu Beginn, da wusste man ja auch noch gar nicht so, wie ernst die das meinen. Ne? Mhm. Also ist das jetzt irgendwie, naja, wirklich was Okkultes dahinter? Ja gut, mit den Kostümierungen wahrscheinlich eher nicht, aber es kam einem so vor, ne? So wie das auch von den Medien damals, glaube ich, aufgegriffen wurde. Man wusste halt nicht viel zu dem Zeitpunkt, muss man sagen. Ne? Wir reden ja von 2010 und ich denke, die haben sich weiterentwickelt jetzt über all die Jahre, aber ich denke, gerade der Song macht so ein bisschen kenntlich, welche Reise sie noch gegangen sind. Ne? Gerade so diese große Melodiosität, die sie hatten, diese Eingängigkeit gepaart mit einem Augenzwinkern und dieser Düsterkeit. Und ja, ich finde, der Song ist so ein bisschen, symbolisiert für mich das Album am besten und ist auch mein Lieblingssong von dem Album. Ja, cool. Und das war für mich auf jeden Fall ja gerade retrospektiv ein Highlight gewesen und deswegen ist es hier für mich im Jahr 2010 auf jeden Fall ganz klar Ritual von Ghost. Es gab natürlich auch andere Bands, die in Frage gekommen wären, gerade in dem Jahr habe ich mega abgefeiert damals das neue Maiden-Album The Final Frontier. Mhm.
Ja.
Ich weiß, unter Fans keiner der absoluten Lieblingsalben für viele. Ich habe es damals derbe abgefeiert. Ich finde es auch heute noch sehr gut. Ich finde, darauf sind viele Songs, die unterschätzt werden. Ich meine, zu der Zeit gab es auch wieder Touren. Da wurden ein paar Stücke mal gespielt. Und Ich glaube, da konnten die eindringlich auch zeigen, wie gelungen das Ganze auch geworden ist. Aber ich finde auch heute noch von vorne bis hinten, The Final Frontier ist ein unheimlich gelungenes Album geworden. Ich meine, klar, siehst du da auch wieder, welchen Weg Maiden gehen, ne, mehr so ein bisschen diese progressivere Schiene. Also es ist nicht mehr so auf dem Punkt. Die Songs sind teilweise sehr lang. Allein der letzte Song, When the Wild Wind Blows, mit 11 Minuten ungefähr. Und davor auch einige Brecher drauf. Ja, da muss man schon wollen und das auch sehr mögen. Aber du hast trotzdem immer noch die Trademarks drin und war für mich auch ein ganz, ganz hervorragendes Album. Also zwischen den beiden hat sich hier so ein bisschen ausgemacht, aber ich habe mich dann schlussendlich für Ghost entschieden. Und ja, das ist mein musikalisches Highlight 2010.
Ja, cool. Ja, tatsächlich das Problem, was du gerade beschrieben hast, dass man sich so ein bisschen schwer entscheiden kann, das hatte ich auch häufig in den Jahren. Und ja, ich habe ja die Ungeraden. Und das heißt bei mir jetzt, das erste wäre 2011 und ich hatte viel, viel Auswahl. Nur mal so eine kleine Auswahl, was in dem Jahr erschienen ist. Machine Head, Unto the Locust, Satyricon, Live at the Opera, auch großartiges Ding. Mastodon, The Hunter, Edguy, The Age of the Joker. Oh ja, es gab eine Zeit, in der Edguy noch Alben veröffentlicht hat. Amon Amarth.
Letzte sogar, ne?
Bitte? Ja, es könnte, ja, ist, glaube ich,
ne? Das letzte Studioalbum,
ja, oder? Ja, ist, glaube ich, das letzte. Amon Amarth, Soto
Rising. Oder, nee, gar nicht wahr. Nee, Space Police.
Stimmt, das kam noch irgendwie 2 oder 3 Jahre später, ne, ja. Amon Amarth, Soto Rising, auch großartige Scheibe von Amon Amarth. Mhm. Nightwish, Imaginarium und ja, dann halt die Platte, die ich ausgewählt habe. Und das ist jetzt mindestens zweite oder dritte Reihe. Und zwar habe ich die damals nicht auf dem Schirm gehabt. Die sind bei mir erst zu sehr späten Ehren gekommen. Das ist Solstar 4 mit Svatir Sandar. Ich weiß nicht, ob die Platte dir was sagt.
Ja, doch. Ich glaube, mit dem Album wurden die, ja, ich will nicht sagen, ja, doch, bekannt. Also damit wurden sie mir, glaube ich, bekannt. Ich habe davon jetzt auch ehrlich gesagt nichts mehr im Ohr. Aber das ist doch diese Platte mit diesem rot-weiß-schwarzen Cover.
Richtig, genau.
Ja, ja.
Ganz genau. Ja, das
kann
war
mich
auch
dunkel erinnern.
Also ich habe die deswegen gewählt, die Platte erstmal. Also ich sag gleich zur Musik. Das Problem bei Solstar 4 ist immer, die Songs sind alle, in der Regel sind die überlang. Und man versteht eh nichts von den Texten. Die sind häufig sehr, sehr sphärisch und man muss sich da schon echt drauf einlassen. Deswegen würde ich jetzt von der Platte mal
stimmen. Das ist ein Konzeptwerk, kann man sagen. Genau. Ne? Da kannst du eigentlich auch besser so das Album stellvertretend sagen.
Genau, deswegen würde ich jetzt in dem Fall von deswegen würde ich jetzt im Fall von Svatir Sandar, was natürlich so viel wie schwarze Sande heißt auf Isländisch, würde ich jetzt einfach den Opener wählen. Das ist Ljós í stormi mit 11,5 Minuten. Ist dadurch dann tatsächlich auch so ziemlich der längste auf der Platte. Der letzte, der ist nochmal in ähnlichen Regionen mit fast 11 Minuten und dann ist noch der siebte, der ist nochmal mit 10 Minuten auch sehr lang. Also es sind sehr, sehr lange Songs und genau, wenn man die Band kennt, die haben sich meiner Meinung nach nicht so viel verändert. Sie sind nur besser geworden in dem, was sie machen. Dieses extrem sphärische mit diesem sehr klagenden Gesang in isländischer Sprache, das haben sie beigehalten. Das ist jetzt hier halt auch so. Und ich habe die ja, ich glaube, letztes Jahr war es, habe ich die mal in Bielefeld live gesehen. Das ist schon eine Macht. Also sich das live reinzutun, das macht schon wirklich Bock. Und ja, ich hatte mir die Platte damals geholt und habe sie dann einmal gehört. Das hat mir nicht so zugesagt, habe sie dann in den Schrank gestellt und habe dann jetzt irgendwie 14 Jahre gebraucht, um sie dann doch wertzuschätzen. Und deswegen fand ich das jetzt ganz gut, dass die mir da reingespült wurde von 2011 und dann habe ich mir die gegeben. Und wie gesagt, das war ein sehr starkes Jahr. Ich habe immer einen Nightwish dafür links liegen lassen.
Wobei man fairerweise auch sagen muss, Imaginarium war jetzt auch nicht deren stärkste Platte.
Nee, aber also ich muss sagen, das kann man über fast alle Alben sagen, die ich gerade aufgezählt habe, dass die zwar gut waren, aber nicht deren stärkste. Also Age of the Joker von Edguy war gut, aber nicht das stärkste. The Hunter von Mastodon, okay, da weiß ich es nicht, weil bei Mastodon bin ich nicht so drin. Das ist schon sehr stark, The Hunter. Satyricon, Live at the Opera, okay, ist ein Live-Album, ist aber auch geil. Aber Soto Rising ist sicherlich auch nicht die stärkste Platte von Amon Amarth, wenn sie auch stark ist. So, ne? Also geiles Ding, aber nicht beste, wo gibt. So, ne? Und deswegen, also ich würde sagen, insgesamt ein Jahr, in dem viele gute, aber keine Top-Alben rausgekommen sind. Könnte man vielleicht so zusammenfassen. Aber da mag ich mich jetzt auch voll ins Klo setzen.
Ja, das ist das, Geschmackssache. Ne, aber hätte ich jetzt in meiner Wahrnehmung, so in meiner Erinnerung auch, also ich verbinde mit dem Jahr jetzt nichts, wo ich sagen würde, da gab es irgendwas für die Ewigkeit.
Ja.
Keine Ahnung. Ich mag dem Jahr Unrecht tun, aber ich habe es jetzt nicht mehr so präsent.
Genau, und deswegen halt so ein bisschen stellvertretend, weil ich finde auch, dass Solstar 4, die sind ja auch so sehr in diesem Post-Metal-Zeug, in diesem doch ein bisschen Azi-Fazi-mäßigen verhaftet, und das ging da so los um die Zeit, um 2010, 2011 rum. Da wurde das halt sehr stark, und ich finde die da ganz gut, die da so stellvertretend. Das passt für mich, würde ich sagen.
Ja. Aber schwer, die Musik zu beschreiben. So
wirklich, ja, ultra schwer. Ja.
So auf einem Punkt zu bringen, muss man gehört haben.
Es ist halt irgendwie eher so Hardrock mit so wehleidigen, klagendem Gesang irgendwie drin. Dann geht es wieder zwischendurch richtig nach vorne. Aber es ist tendenziell jetzt keine Partymucke. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das ist tendenziell eher,
nee, was auch gar nicht, was man so erwarten würde, wenn man hört, ne, irgendwie isländische Band, du siehst das Artwork, würdest jetzt irgendwie voll das Folk-Album irgendwie erwarten,
ja.
Aber das ist es ja so gar nicht.
Nein, sind die nie, ne? Also das ist die einfach nicht, die Band, ja. Genau, das wäre mein 2011 gewesen. Was sagt 2012 zu dem Thema?
Oh, es wird dich not amusen, weil ich weiß, dass du die Band nicht so gerne magst. Und das ist mir auch so ein Hidden Champion, bestimmt nicht aus der ersten Reihe. Und die werden wenige Leute auf dem Schirm haben, außer vielleicht auserkorene Fans. Aber für mich war es damals eine ziemlich geile Entdeckung. Es ist eine Band, die kommt eigentlich aus unserer alten Gegend, aus Gelsenkirchen. Und kannst du dir schon ungefähr vorstellen, ja, wohin es geht? Nee, das nicht, sonst, mit Sodom kannst du natürlich immer gehen, ne? Das ist jetzt auch keine Band aus der zweiten Reihe, würde ich sagen, zumindest nicht so im Thrash Metal. Tatsächlich Attic.
Ach, oh Gott, bitte, Alter, ja. Lass uns die Aufnahme hier beenden, ja, damit ich zu dir fahren kann, na? Dir diese Scheibe links und rechts um die Ohren hauen, dann können wir weitermachen.
Oh, ich hab sie hier, hab sie in einer sehr schönen Digibook Edition, genau. Nee, ich habe mich tatsächlich für Join the Coven entschieden.
Also. Okay.
Und von The Invocation, ich glaube, das Debütalbum der Band, auch wieder der dritte Track. Gute 5 Minuten 39 lang. Zur Band selber, die werden vielleicht nicht allen was sagen. Ist eine Band, die wurde 2010 im Ruhrgebiet gegründet. Ich sage mal Gelsenkirchener Band. Ich glaube, der Sänger kommt aus Gelsenkirchen, aber ist halt irgendwie so eine Ruhrgebietsband. Und sie verbinden halt so klassischen Heavy Metal der 80er Jahre mit okkultem Bildmaterial, dichter Atmosphäre. Und ich denke, es ist kein Geheimnis, wenn man sagt, wichtige Einflüsse sind Bands wie Mercyful Fate, King Diamond, Vorderster Front, Priest Anleihen, hörst du raus. Und da ist man so voll dabei, wer so auf klassischen Heavy Metal steht und Falsettgesang mag, der ist da sehr, sehr gut aufgehoben. Aber das ist ja nicht ganz so deins. Ist halt ihr Debütalbum, und ich finde so gerade Join the Coven ist so eins der Stücke, bei dem sich sofort so eine bestimmte Stimmung aufbaut. Ich weiß, bei dir geht die Stimmung eher in eine andere Richtung.
Furchtbar.
Da gehst du eher dein Bier ausspeien. Aber ich finde den Song heute noch großartig. Ich finde den dunkel, geheimnisvoll. Er ist gleichzeitig treibend. Ne? Du hast schon so die ersten Sekunden, die fühlen sich schon so ein bisschen an wie der Eintritt in so eine unterirdische Versammlung. Als würde es so eine geheime Zeremonie gehen. Ja, du hast so Gitarrenlinien drin, unheimlich melodisch, sehr verspielt auf jeden Fall. Diese zweistimmigen Gitarren, du bist da ganz klar im klassischen Heavy Metal. Passendes Schlagzeug dazu. Ich finde so die große Stärke von Attic und insbesondere hier von dem Song ist auf jeden Fall so diese theatralische Gesangsleistung. Wie gesagt, du magst sie gar nicht und es gibt viele Leute, die können damit nichts anfangen, aber naja. Der gute Meister Cagliostro, wie er sich nennt, der wechselt hier wunderbar zwischen diesen hohen Falsettlinien und so beschwörender Dunkelheit. Unheimlich für mich auf den Punkt gebracht. Also für mich so eine der Bands, die finde ich so, ja, schon Mercyful Fate und King Diamond so am gerechtesten werden. Es sind viele Lorbeeren, aber ich habe die Band wirklich lieben gelernt. Du hast sie hassen gelernt. Wir haben sie beide schon live gesehen, aber du warst schnell Bier holen. Ich würde mich drauf freuen, sie bald nochmal live zu sehen. Und ja, was soll man jetzt textlich groß über den Song sagen? Ne? Geht halt um irgendwie die Einladung in so eine Art Zaubererzirkel, Hexenzirkel. Mhm. Und die Musik spricht für sich, hatte ich glaube ich schon jetzt soweit hinreichend beschrieben. Können sich Fans der Richtung gerne mal anhören. Unheimlich melodischer Refrain drin. Gerade dieser Kontrast funktioniert hier wunderbar. Ein paar Videos, ja gut, die einen werden sie mögen, die anderen nicht. Schaut mal rein, wer generell Bock auf die Art von Musik hat. Und ja, insgesamt für mich eine Empfehlung für alle Fans von Merciful Fate und dem King. Und ja, das war so für mich auf jeden Fall die Platte des, oder ja, die Platte auch des Jahres 2012. Wie gesagt, so ein Hidden Champion. Song des Jahres auf jeden Fall. Da musste ich gar nicht lange überlegen. Ja, auf dem Schirm hatte ich auch noch, mochte ich auch sehr von Gojira. Ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht. L'Enfant Sauvage.
Ach so, ja, das glaube ich auch so das so Album ähnlich, von denen.
Ja.
Also, das ist schon auch cool,
ja. Ich finde, die haben so mehrere sehr starke Alben gemacht, aber das spielt, glaube ich, so unter den Favoriten eine große Rolle. Wäre auch noch ein Kandidat gewesen, aber ich habe mich doch schon sehr überzeugend hier für Attic entschieden.
Ja, cool. Wäre nicht meine Wahl gewesen, aber ist okay. Kann ich mitleben. Ja, ich, also da bin ich, ja, nee, das ist absolut nicht meins. Egal. Mathis, 2013 war die Welt noch eine ganz andere. Da hat Black Sabbath seine letzte Scheibe rausgebracht. Ihre letzte Scheibe, die 13. Kannst du dich dran erinnern?
Oh, kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und ich war auch mit deiner Frau damals auf dem Abschlusskonzert. Ja. Also, die haben danach ja noch mal ein paar Auftritte gehabt, aber das war so auch eigentlich schon damals angekündigt, die finale Tour. Da hat Ozzy dann noch mal so weit treibt, da kurz bevor man die große Grätsche des Lebens macht, dann nochmal irgendwo auf der Bühne steht, sei dahingestellt. Aber das war ja damals schon so die offizielle Abschiedstour von Sabbath gewesen zu dem Album. Die haben halt gesagt, danach machen wir nichts mehr. Und dabei ist es dann ja im Prinzip auch geblieben, mal abgesehen von einigen kleinen Ausreißern auf Festivals, wo man sie noch hätte sehen können.
Genau, die sind so tatsächlich nicht geworden. Im gleichen Jahr sind da noch so Sachen rausgekommen wie die Mire von Quellertag. Das Cover davon hatte ich hier jahrelang hier hinter mir an der Wand hängen. Ich habe die sehr gemocht damals, die Band. Dann kam da noch In Solitude, kam raus, Sister hieß das Album, Blood Ceremony, The Eldritch Dark, The Dillinger Escape Plan. Ach, muss ich nicht alle aufzählen. Also, was vielleicht noch...
war ein starkes Jahr, ne?
Ja, es war schon stark. Cathedral, The Last Spire, Voivod haben was rausgehauen. Dann hatten wir, Mastodon haben Live-Scheibe rausgebracht, Dark Throne haben The Underground Resistance rausgebracht. Aber ich möchte heute nicht mal über Vatain mit The Wild Hunt reden, die nämlich auch da rauskam, sondern über die Surgical Steel.
Frage, bringen Dark Throne nicht jedes Jahr?
Die bringen jedes Jahr, die müssen wir jetzt jedes Jahr erwähnen. Nein, ich möchte reden über die Surgical Steel von Carcass. Und Also Carcass ist ja so eine Band, die haben ja in der Zeit, als ich mit Metal sozialisiert wurde, nicht so wirklich was gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die da nicht sogar aufgelöst waren. Und also 96 kam die Swan Song und die Surgical Steel 2013 war dann das nächste. Und genau dazwischen bin ich zu Metal gekommen. Und klar kannte man Carcass irgendwie so, wegen Michael Amott, der dann Amon Amarth irgendwann gegründet hat, ne? Ist eine Band aus England, Liverpool, wurde 85 gegründet. Du
meinst Arch Enemy.
Was habe ich gesagt?
Amon Amarth.
Entschuldigung. Oh, das war eine Arch Enemy. Entschuldigung, das wäre natürlich jetzt
unverzeihlich. Ich habe gerade was überzeugend. Ich habe die nur voll bestätigt.
Ja, nee, natürlich Arch Enemy.
Ratter.
Also gegründet 85, Grindcore-Band-Firma gewesen, mittlerweile eher so Death Metal oder ja, vielleicht sogar Melodeath, könnte Melodic, man sagen.
Melodic, das würde ich fast sagen heute. Ja.
Genau, und wie gesagt, die haben da eine sehr lange Pause gehabt zu der Zeit, als ich mich mit dem Kram angefangen habe auseinanderzusetzen. Dann kam die Surgical Steel 2021, das bisher letzte Album Torn Arterius, was auch sehr stark war. Aber die Surgical Steel war... Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir die damals geholt, weil ich da doch große Erwartungen dran hatte. Und die wurden auch nicht enttäuscht, sag ich mal. Ich habe mir jetzt den Song ausgewählt, Non-Compliance to ASMTF 899-12 ja. Standard. Ich
der ist
keine
geil.
Ahnung. Das ja. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie dieser Stahlstandard ist oder so.
Höchstwahrscheinlich, so wissen wir damals auch hergeleitet, aber ganz ja. starke Platte, die finde ich heute noch sehr geil, ja.
Ja, das cool. ist das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Also das ist allein hier, also Threshers Abattoir, der zweite Song, oder hier 1985, der erste, also ist ja mehr so ein Intro, aber das ist schon alles ganz, ganz große Kunst. Also das hat wirklich Bock gemacht. Und ja, Melodeath kann man da wahrscheinlich schon zu sagen, wobei es schon sehr stumpf ist für Melodeath, ne? Also das geht schon einfach nur noch auf die 12. Aber ich fand's damals eine absolute Überraschung. Das hat mich, glaube ich, so ein bisschen wieder in diesen Extreme Metal reingezogen, wo ich davor eine lange Zeit nicht so viel mit anfangen konnte. Und ja, doch, das war schon eine sehr, sehr starke Nummer. Und Carcass bis heute, schade, dass die, ja, also ich meine, zwischen 2013 und 2021 war schon echt lange Pause, 8 Jahre, ne? Aber jetzt haben sie auch schon wieder 4 Jahre seit der Torn Aetherius nichts gemacht und da könnte mal ein bisschen mehr kommen. So, der große Klassiker ist natürlich hier Hard Work gewesen von 93, ne? Also, wenn man eine Platte empfehlen will, dann vermutlich die. Die ist auch wirklich, wirklich großartig. Ja, aber Surgical Steel, finde ja, ich, braucht sich da nicht super verstecken.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Und deswegen ganz große Empfehlung. Fahrt euch die mal rein, wenn ihr so ein bisschen was mit Extreme Metal anfangen könnt und die noch nicht kennt, dann, ja, gebt der mal eine Chance. Das ist ein, ja, sehr cooles Ding. Mathis.
Ja, schön.
2014, was war denn da so los? Da haben wir nochmal ein Exile-Festival veranstaltet, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere.
Ja, das müsste dann das letzte gewesen
sein. Das war das letzte, was wir grandios
auf den Arsch gesetzt haben. Ja, es war finanziell halt eine Katastrophe.
Ja.
Was heißt Katastrophe? Das war jetzt nicht so schlimm, dass man da jetzt mit dem Arsch voll Schulden rausgegangen wäre, aber man hat schon draufgezahlt dafür, dass man dann halt ja, entsprechend ein paar Tage was auf die Beine gestellt hatte und ich glaube, danach waren wir dann so ein bisschen erstmal geheilt von dem Thema.
Geheilt,
bis heute hast du, glaube ich, kein Festival mehr veranstaltet.
Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Also nicht, jedenfalls nicht hauptverantwortlich. Das war, glaube ich, dann tatsächlich das letzte Mal. Ja. 2013.
Ja, du warst mal Mitveranstalter, glaube ich, mal ein Jahr, glaube ich, beim mein Gott,
Steam mit Steel und so. Ja, aber
Steam mit Steel, genau.
Ja. Aber hier 2013 habe ich gerade vergessen zu erwähnen, da kam natürlich also war ja dein Jahr, deswegen bin ich sehr enttäuscht, dass du es nicht gewählt hast, weil das war natürlich das Jahr, in dem die EP von Conceptor rauskam, die Four Fingers.
Ja, ja, du also hast mir die geraden Jahre ja aufs Auge gedrückt.
Nee, Quatsch, ich hätte die erwähnen müssen. Quatsch, die kam doch, oder kam die 2012? Jetzt bin ich völlig verwirrt. Scheißegal, die kam auf jeden Fall auch in diesem Zeitraum raus. Sie war sehr gut. Kauft sie euch. Könnt ihr nicht kaufen. Müsst ihr euch irgendwo gratis anhören. So, und bevor ich mich hier weiter
für Kopf... viel Geld.
Ach so, habe ich das mal hier erwähnt, dass ich releases.conceptor-metal.de, habe ich das mal erwähnt? Unsicher. Da könnt ihr mal drauf gehen.
Releases. Zusammen glaube ich nicht.
Ja, releases.conceptor-metal.de, da könnt ihr euch alles anhören, was ich mit der Band jemals gemacht habe. Und ich mache das mal gerade hier live, releases.conceptor-metal.de. Und siehe da, Four Fingers ist am 16. März 2013 erschienen. Ich hätte sie erwähnen müssen, nicht du. Ich hätte sie erwähnen müssen. Ja, ich habe es verkackt. 2013 war ein sehr großes Jahr. Also Carcass, Vitain, Conceptor, Black Sabbath. Also ich könnte
hier einige so wenige große zu nennen.
Um einige große zu nennen, okay, jetzt habe ich mich echt um Kopf und Kragen geredet. Mathis, 2014 war auch ein schönes Jahr. Mach bitte weiter, rette mich. Ja, ich schütte mir noch einen Met ein.
Versuche es. Ja, ich werde dich jetzt auch gleich mit einem sehr großen Namen retten, zur Abwechslung. Ja, 2014 war auch wieder eine Menge los. Das hat es mir echt nicht einfach gemacht. Ich habe zwischen so ein paar Werken geschwankt. Habe mich dann tatsächlich für ein Album entschieden, was ich in der Bandhistorie nicht mal für ihr bestes Album halte. Ich denke, du auch nicht. Wir beide mögen die Band. Okay. Es geht um Judas Priest.
Okay.
Die haben in diesem Jahr Redeemer of Souls veröffentlicht.
Ach ja.
Ich finde so retrospektiv, es war ein sehr solides Werk. Es hat mir damals sehr gut gefallen. Es kam nach einer längeren Durchstrecke. Ich glaube, davor war die letzte The Angel of Retribution, wenn ich mich nicht
täusche. Das war aber dann lange her, ne?
Ganz also, groben Umzug, Unfug erzähle. Nee, gar nicht wahr. Die hat noch den Nostradamus dazwischen.
Ich würde sagen.
Aber ja, das war ja auch so ein Konzept. Kraftwerk, ich weiß nicht. Da zähle ich immer nicht so gern dazu, weil das so ein bisschen aus der Reihe fällt. Gibt ein paar coole Songs drauf, aber so als Doppelplatte mit einem bestimmten Thema, das ist irgendwie nicht so ein typisches Priest-Album für mich, bis heute nicht. Das fällt immer so ein bisschen für mich vorne rüber. Aber ja, wie gesagt, selbst das kam 2008 raus und dann entsprechend ja 6 Jahre später Redeemer of Souls. Und der Song, der mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist von der Platte, ist Hals auf Valhalla. Ein relativ ja langer Song mit 6 Minuten. Gute durchschnittliche Länge, aber ja, ist schon so ein bisschen mit 6 Minuten. Kein überlanger Song, aber geht schon klar. Zu Priest selber, glaube ich, brauchen wir nichts sagen, oder? Da müsste man, wenn mal den Arsch in der Hose haben, eine Folge über die machen, aber das ist natürlich auch große Arbeit bei einer Band mit der Vergangenheit, aber Priest stelle ich jetzt hier nicht groß vor. Englische Legende, braucht man nicht viel drüber zu sagen. Warum der Song? Ja, das kann ich ja mal so ein bisschen aufschlüsseln. Mhm. Ich finde, der startet einfach mit so einem richtig schönen Riff, der so eine epische Stimmung aufbaut. Ne, es hat so ein bisschen sowas so von so einer Aufbruchstimmung, die da aufkommt. Ja, ein Klang, der dich auch in so eine nordische Mythologiewelt mit hineinkatapultiert. Das ist eigentlich nicht so typisch Priest, so von der Thematik her. Aber ich finde, die bringen die Stimmung so unheimlich schön in so einer Priest-Manier auf jeden Fall rüber. Und du denkst natürlich an diese Krieger, so ans Weiterkämpfen. Das ist ein wunderbares mythologisches Sinnbild auf jeden Fall. Und ja, das ist halt so alles, du findest darin auch alles, was die Band auszeichnet. Das ist, finde ich, ein relativ außergewöhnlicher Song. Auch auf der Platte sticht er so ein bisschen für mich heraus. Aber du hast auch einfach diese treibenden Drums da drin. Naja, natürlich tolle Gitarrenläufe, Faulkner, das erste Mal eine Platte mit der Band aufgenommen. Wunderbarer Gitarrist. Ja, was soll man groß sagen? Das ist auch wieder so ein Ding, das musst du hören. Und auch wenn es nicht so meine absolute Lieblingsplatte ist, finde ich, so ein paar Songs stechen hervor und das ist für mich auf jeden Fall einer davon. Alleine, um nochmal so ein Beispiel zu nennen, ich finde, der Mittelteil ist ein Highlight. Naja, du hast da Gitarrensoli drin, die sind richtig klasse und du hast das Gefühl, Teil von der Erzählung zu sein und insgesamt ist das schon ein Song, der, finde ich, so in der Diskografie von Judas Priest raussticht. Ich finde gerade so die letzten Veröffentlichungen von denen auch sehr, sehr stark, aber ich finde, da muss ich da auch nicht hinter verstecken und ist ein gutes Exempel, warum das Album doch sehr gut geworden ist. Wie gesagt, ansonsten ist es ja auch kein schlechtes Album geworden, aber ich finde es halt so in der Gesamtdiskografie von so vielen Brechern, die im Laufe ihrer Zeit rausgebracht haben und gerade mit dem letzten starken Stück, ist dann natürlich immer schwierig, da so eine Rangfolge für sich zu finden. Aber letztendlich ist es ja auch einfach egal. Da sind einige Songs drauf, die eine Menge Spaß machen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr hörenswerter Song. Und ja, kann ich auch nur jedem raten, der sich die Platte noch nicht gegeben hat. Lausch mal rein, ne? Aber
wobei man jetzt auch sagen muss, dass
wahrscheinlich eh schon getan haben.
Die Nostradamus, die ist an mir komplett vorbeigegangen, ne? Davor, die Angel of Retribution 2005 ist halt auch wirklich lange davor gewesen, war brutal stark. Wobei, das vielleicht nochmal ganz kurz, dieses hier Jahrzehnte besprechen, das wird sicherlich nicht die letzte Folge sein. Es könnte sein, dass jetzt so ein paar Sachen, wenn wir jetzt zurückgreifen, dann hier und da nochmal auftauchen. Wenn ich dann die Ungeraden in den Nullerjahren mache, dann könnte da so eine Angel of Retribution durchaus auftauchen. Aber schauen wir mal, was die Zukunft da so bringt. Aber ich fand Redeemer of Souls war jetzt, wenn man sich die letzten drei anguckt, weil es ja die letzte quasi, davon würde ich tatsächlich sagen, die schwächste, weil die sind danach nur noch stärker geworden. Ne? Also die Firepower war schon geil von 2018 und Invincible Shield jetzt vom letzten Jahr war auch großartig. Ja. Absolut geil. Also
was ich so ein bisschen meine, ja. Wenn ich halt schon sag, so in ihrer Diskografie nicht mal die beste Platte. Ja, nicht mal unbedingt, auch für mich nicht die beste Platte unter den letzten drei Platten insgesamt. Ja. Aber trotzdem hat sie für mich in diesem Jahr so ein bisschen herausgestochen. Ich war sehr froh, als ein neues Priest-Album rauskam. Und es gibt immer noch einige Songs, die sehr, sehr hörenswert sind auf dieser Platte. Ja. Und deswegen ist es für mich an der Stelle halt Hals auf Valhalla geworden. vielleicht noch, um es zu benennen, die Honorable Mentions. Es hätte auch sehr gut werden können, Beermus mit The Satanist. Ich weiß, eine Platte, an der scheiden sich auch viele Geister, insbesondere die Leute, die Beermus immer als Death Metal-Kapelle sehr geschätzt haben. Da sind sie wieder so ein bisschen, ja, zu sagen, an die Wurzel zurückgegangen. Stimmt ja eigentlich nicht, weil so klassisch black-metallisch haben die eigentlich noch nie geklungen. Ne, die haben zwar als Black-Metal-Kapelle angefangen, aber ich finde, das ist natürlich ein ganz anderer Sound. Du kannst jetzt die ersten Platten von der Band nicht mit einem Album wie The Satanist vergleichen. Das ist irgendwie eigentlich mehr Kunstwerk als Platte, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall hat das nicht mehr so viel mit den Death-Metal-Brachialwerken der Nullerjahre von der Band zu tun. Und deswegen verstehe ich auch, wenn sich da manche Fans dieser Ära so schwer mit tun. Aber für mich war es ein ganz, ganz hervorragendes Album und im gleichen Jahr auch rausgekommen, was ich unbedingt erwähnen muss, von Triptychon, die Melana Chasmata.
Oh ja, oh, großartig.
Richtig, ja, richtig großartig. Stark. Hätte ich jetzt an der Stelle auch einen Song hier besprechen können, aber ich habe mich einfach
soll ich dir mal sagen, welche, entschieden. Soll ich mal dir sagen, welche ich gewählt hätte, und dann möchte ich gerne eine kleine Abschweifung mit dir eingehen, weil am 4. Juni 2014 erschien nämlich auch das erste Album von Arch Enemy mit Alissa White Glass, die War Eternal. Und jetzt die Abschweifung. Die ist ja bekanntermaßen irgendwie vor, weiß ich nicht, jetzt fast 2 Wochen oder so bei Arch Enemy raus, ne? Die Alissa.
Ja, es kam sehr überraschend für die Fans, aber hat auch schon direkt am gleichen Tag einen Song released. So überraschend wird es dann wohl nicht gewesen sein.
Ja, und Metal YouTube quillt über von Spekulationen, was da wohl passiert ist. Hast du Spekulationen für mich?
Ja, durch dich jetzt. Du hast mich ja schon so ein bisschen heiß gemacht, wer es werden könnte. Also für mich wäre natürlich die erste Idee war, Angela kommt zurück. Ja, weil die ist ja noch Teil der Band. Die ist ja nicht rausgegangen. Die hat nur gesagt, die wird die Auftritte nicht mehr weitermachen wollen und sich ums Management kümmern, was sie bis heute macht. Also sie ist immer ja noch Teil dieses ganzen Arc Enemy Universums und das wäre so der naheliegende Fall. Außer die hat natürlich partout keinen Bock. Da muss man sich anderweitig umsehen. Und da hattest du ja einen ganz interessanten Namen im Spiel.
Aber erstmal
eine alte Bekannte von dir.
Ja, wer noch im Gespräch war, war natürlich Johann Lever, der bis 2000 da gesungen hat. Aber der hat direkt
aber den
schon
dementiert. Haben sie damals schon glaube ich schon kurz auf den, wurde damals schon diskutiert, ob er nicht zurückkäme.
Ja, aber der hat auch dementiert.
Denke ich.
Ja, er hat auch selber dementiert. Der hat gesagt, nein, das wird nicht passieren und das wird auch nicht passen. Also kannst du dir vorstellen, dass der jetzt irgendwie die Gosso und Alissa Songs singt, so das kannst du knicken.
Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, ich wäre jetzt auch nicht traurig drum. Ich finde die alten Scheiben. Ich meine, so viel, wahnsinnig viele haben sie jetzt auch nicht zusammen gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Aber der war damals schon eine starke Stimme gehabt. Aber es passt für mich nicht zu dem, was heute Arch Enemy so symbolisieren.
Nee,
so, ich weiß nicht. Es passt nicht so richtig ins Bild für mich rein. Mag ein bisschen oberflächlich sein, aber irgendwie brauchen doch wieder irgendwie eine hübsche Sängerin. Sonst passt das für mich nicht mehr so ganz ins Bild.
Und das wäre jetzt natürlich dann die Gelegenheit für unsere liebe Britta, in die erste Bundesliga des Metal aufzusteigen. Die wird durchaus auch hier und da gehandelt als potenzielle Kandidatin, Britta Goertz von High Race bzw. Cripper. Und das wäre natürlich ein Traum, ne? Also für alle Beteiligten. Das würde so wie Arsch auf Eimer passen. Also es würde so unfassbar gut passen zu dieser Band. Ich weiß nicht,
ob musikalisch kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, wenn sie da Bock drauf hat. Ja. Also drücken wir mal ganz, ganz lieb die Daumen.
Ja, es wäre halt auch nicht die erste Deutsche. Angela Gosso war ja auch Deutsche, die da gesungen hat. Und also das wäre natürlich schon das wäre wirklich eine große, große Sache. Ich weiß nicht, ob es passiert, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie lange ich brauche, um die Folge jetzt zu schneiden und fertig zu machen. Sollte die Realität uns in der Zeit überholt haben und es ist jetzt schon irgendwie No Name aus 12. Reihe Nummer 7 geworden, so, dann Pech gehabt. Aber das fände ich wirklich cool, wenn die das machen würde. Und hoffen wir mal das Beste. Aber wie gesagt, erstes Album und nicht letztes mit Alissa war die War Eternal. Ich fand die damals großartig, 2014. Das wollte ich nur mal kurz einschieben. Obwohl es nicht mein Jahr ist, weil es gerade so schön passt.
Ich finde das krass, dass das schon so lange her ist, ne?
Ja, die war lange dabei, ne? Die war wirklich lange dabei.
2014 hört sich auch nicht so weit weg an, obwohl es das faktisch schon ist.
Ja. Naja, ich meine, wenn du mal überlegst, irgendwie Angela Gossow war irgendwie zwischen 2000 und 2014 da, die war 14 Jahre dabei. Alissa war jetzt auch immerhin, ja, so, ich weiß gar nicht, 12 oder so waren das jetzt auch, ne? Das ist, wann ist die eingestiegen? Habe ich gesagt, 14? Ja, okay, 11, aber trotzdem, ja. Also, ja. Man kann jetzt nicht sagen, dass die irgendwie ihre Sängerin schnell verschleißen. Das jetzt nur nicht.
Nee.
Also, Britta, unseren Segen hasse, gib Gas. Bewirb dich. Aber du hast dich mit den letzten High-Race-Alben und den letzten Cripper-Alben auf jeden Fall schon beworben. Deswegen hoffen wir es
mal. Ja, und als Live-Vertretung für Heaven Shall Burn.
Ja, das stimmt.
Einen ganz großartigen Job gemacht. Ja. Kann man ein paar Snippets bei YouTube finden. Sehr, sehr geil.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht zumindest die Option bei Michael Amott auf dem Tisch liegt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also vielleicht sagt er, na, keine Ahnung, aus Grund XY passt nicht oder so. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass er diesen Namen nicht kennt in dem Zusammenhang. Das wäre
vielleicht nicht vegan genug.
Ja, okay, keine Ahnung. Die hat übrigens
die Umstellung von irgendwie normal vegan auf Rohkost vegan.
Ja, das war damals von Gusto zu Alissa, von normal vegan auf Rohkost vegan. Und nee, umgekehrt, von Rohkost vegan auf normal vegan. Nee, aber hier, by the way, wo wir gerade drüber reden, also erstmal die Single von Alissa fand ich ehrlich gesagt nicht so pralle, keine Ahnung, also war halt irgendwie Arch Enemy Light.
Ich hab's ehrlich gesagt nicht gehört. Die hat da was rausgebracht, aber ich hab da irgendwie...
War okay, aber fand ich jetzt nicht so geil, aber auch hier wieder Werbung für Britta, die hat mit Creator letztens einen Song rausgebracht und den fand ich wirklich gut. Der war wie, ich weiß leider gerade nicht mehr, wie der heißt, sorry, fällt mir der Name nicht ein, aber googelt mal einfach irgendwie Britta Götz Creator, dann findet ihr das sofort. Richtig cooles Ding, hat echt Bock gemacht. Und Mille und Britta, das passt auch gut zusammen, von der Stimme her. Genau, so, jetzt genug abgeschwiffen, Mathis, wir kommen langsam vorwärts heute. Ich hätte gedacht, wir sind schneller durch, aber ich mache jetzt mal hier die Leute mal die Halbzeit ein mit 2015. Ja, die Band, beziehungsweise das Album, beziehungsweise der Song, den ich gewählt habe, musste sich unter anderem durchsetzen gegen Iron Maiden, The Book of Souls und Slayer Repentless, die auch in dem gleichen Jahr erschienen sind. Aber hast du eine grobe Idee, was auf gar keinen Fall in dieser Liste fehlen darf, wenn ich über 2015 rede? Möchtest du raten? Nee.
Vor allen Dingen, weil die Jahre für mich so dicht beieinander liegen. Ne? Also das könnte ich dir jetzt aus dem Stegreif so gar nicht sagen. Aber
ich muss dir sagen, ich glaube, das Album, was ich jetzt hier nennen werde, gehört für mich zu dem Besten, was jemals im Metal erschienen ist. Das ist ein unfassbar großartiges Meisterwerk. Es ist die Peak-Performance meiner Lieblingsband. Es ist die Endless Forms Most Beautiful von Nightwish. Und die ist 2015 erschienen, genauer gesagt am 27. März und finde ich, ist bis heute die stärkste Platte von denen. Also da kamen ja noch zwei danach und die waren lange nicht damit zu vergleichen und auch alles, was davor kam, finde ich nicht zu vergleichen mit dieser Scheibe. Und der Titel The Greatest Show on Earth, das ist der letzte mit knapp 25 Minuten Spielzeit, den würde ich hier rausstellen als vermutlich... Also wenn das nicht der Song des Jahres 2015 ist, dann weiß ich nicht, weil der war so großartig mit Spoken Words Passagen von Richard Dawkins, hier dem Evolutionsbiologen drin.
Ja.
Und also absolut geil. Schon der Opener, Shudder Before the Beautiful, geil. Einfach ein für mich perfektes Album. Also besser als das geht's nicht. Das war...
Ja, ich glaube, da wäre ich auch tatsächlich mit der mitgegangen. Also wenn das, mir war jetzt nicht mal klar, dass sie 2015 rauskam, die Scheibe, aber offenkundig in meinen Release-Jahren war sie nicht dabei. Das heißt, deswegen wolltest du die diese Jahre haben.
Okay. Nee, ich hätte sie fast übersehen, ehrlich gesagt. Ich hätte sie fast übersehen, weil die nicht in so vielen Listen aufgetaucht ist, die ich mir dazu angeguckt habe. Dann bin ich aber nochmal in mich gegangen und dann ist mir das wieder Gott sei Dank noch eingefallen, weil das ist für mich einfach das Nightwish-Album. Und Nightwish ist ja mittlerweile jetzt nach, keine Ahnung, 3 Jahren Podcast hier mit dir und Stefan, habe ich viel, viel kennengelernt. Und ich weiß nicht, ob ich das noch so halten kann, dass Nightwish meine absolute Lieblingsband ist, aber war sie zumindest irgendwie 20 Jahre lang. Und das
trotzdem. Naja, du kannst zumindest immerhin sagen, sie haben Alben gemacht und Auftritte gehabt, die über allem stehen. So, die stehen für sich und
das erste Album mit Floor Jansen am Gesang, ne? Und Ja, also ganz, ganz großartig. Und wie gesagt, der Track hier, der The Greatest Show on Earth, der letzte, 24 Minuten ist er. Großartiges Ding. Muss man ein bisschen Zeit mitbringen. So eine halbe Stunde ist schon viel verlangt, finde ich. Aber man wird da nicht enttäuscht. Das kann man sich wirklich geben. Aber auch alles andere auf der Platte. Auch der Titeltrack
oder so. Der Song ist einfach ein Statement auch, ne? Ja. Also.
Ja.
Bombastisch, ja.
Ja, geht halt um Evolution der Arten und so, ne? Das ganz toll. Ja. Genug geschwärmt. War für mich, wie gesagt, also hat Slayer und Maiden hinter sich gelassen, aber das hätte ich jetzt.
Ja gut, bei dir ist jetzt Maiden ja jetzt nie so in der absolut vordersten Reihe gewesen, aber ja, ich fand die Book of Souls auch ein großartiges Album. Da scheiden sich auch wieder die Geister dran mit so vielen Sachen, aber ich glaube so in dem, ja, ich glaube, der hätte bei mir auch tatsächlich Nightwish ganz, ganz oben mitgespielt, allein schon wegen diesem großartigen Song. Ja.
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 Machen wir weiter.
Kann man vertreten.
Machen wir 2016. Ja. Donald Trump wurde Präsident zum ersten Mal.
Ja, das war dann auch das Highlight. Nee, es gab zum Glück musikalisch einige schöne Sachen, die rausgekommen sind. Ich hatte schon überlegt, ich hätte mich eigentlich entscheiden müssen für Metal Resistance von Baby Metal. Ja, ich habe sie wieder mit untergebracht, nur für dich.
Ab jetzt hatte in auch jeder Folge. Überlegt,
aber wir hatten sie ja schon so einen meiner Lieblingssongs in unserer letzten Guilty Pleasure-Folge besprochen. Ich hatte nachgedacht über Grand Magus. Die hatten in dem Jahr die Sword Songs veröffentlicht. Sind sie nicht geworden. Ich mag Grand Magus sehr, aber ich finde, das ist so eines ihrer schwächeren Alben gewesen, wenn man das so sagen kann. Es ist immer noch ein gutes Album, aber letztlich hat es dann für mich nicht gereicht. Metallica haben mit Hardwired to Self-Destruct auch ein gar nicht so übles Spätwerk vorgelegt. Wäre auch eine Option gewesen, aber ich senke mal ein bisschen das Niveau, das du gerade angehoben hast. Und nicht gänzlich, die Band selber, die kann man so stehen lassen. Wird die Lieblingsband von vielen Leuten sein, die sind gefeiert. Die machen jetzt in Kürze wieder eine große Tour. Ich rede von Amon Amarth. Die haben in diesem Jahr die Joms Viking rausgebracht. Und wenn ich sage, ich sinke das Niveau, weil ich mir den Saufsong des Albums rausgesucht habe, weil der mir noch so gut im Ohr ist. Und das war Raise Your Horns. So ein 24 Minüter. Ist der einzige nicht dritte Track. Ich hatte noch überlegt, des Jokes wegen noch ein Album zu finden, wo ich einen Track 3 habe. Ansonsten sind es bei mir, ohne jetzt zu spoilern, weiß noch gar nicht, was als letztes bei mir kommt, fast immer Track Nummer 3 so der stellvertretende Track geworden. Was ein bisschen komisch ist, wir haben sonst immer oft die Neigung, oder ich gerade merke ich, wenn wir so neue Alben besprechen, ist es ganz oft der Opener. Vielleicht manchmal auch, weil es so der Titelsong ist, wo ich dann sage, hört euch den noch an. Ne, aber hier war es mehr so eine Reise der dritten Tracks, aber das ist Track Nummer 5 und Amon Amarth brauche ich eigentlich fast so wenig vorzustellen, denke ich, wie Judas Priest, 92 gegründet, Death Metal Band aus Schweden, Wikinger-Thematik, Name an Tolkien angelehnt, mit Schicksalsberg, was der Name bedeutet. Kennt man, ne? Also jeder, der schon mal eine Metal-Zeitschrift in der Hand hatte, wird, denke ich mal, mit dem Namen Amon Amarth was anfangen können. Ja, warum ist der Song geworden, ne? Ich finde, der steigt sofort mit so ziemlich einprägsamen Gitarrenriffs ein. Das ist auch so wieder so eine typische Amon Amarth-Mischung aus, ist natürlich auch ein Stück weit Melancholie mit drin. Du hast diese heroische Energie, ne, da brauchst du nicht lange warten. Du hast keine großen Dramatisierungen, du gehst da sofort in die Vollen. Du hast ein präsentes Schlagzeug natürlich. Johann Hecks Stimme ist sowieso so ein Ding für sich, ne? Das ist nicht nur ein Growl, das ist ein Befehl, wenn der Mann loslegt. Und allein dieser Aufruf der Toast, raise your horns, ne? Also das ist keine Zeile, das ist eine Aufforderung für mich. Und darauf kann man durchaus seine Trinkhörner erheben, die Fäuste in die Luft strecken. Und ich finde, der Song, der feiert nicht nur so den Kampf, sondern auch so den Moment danach, ne, das gesellige Beisammensein, das gemeinsame Anstoßen, so das Überleben nach der Schlacht. Und Ja, der Refrain ist natürlich so ein bisschen so der Herzschlag des Stücks. Er ist hymnisch, melodisch, er ist sehr mitsingbar. Da ist jetzt wenig, so finde ich, an Pathos drin, ne? Mal abgesehen von dieser prägnanten Textzeile, die du hast. Also keine Power-Metal-Kitsch-Linie oder so, wie man es so erwarten würde. Da ist schon so Kriegerästhetik mit drin. Der Song ist kernig, aber der ist mir halt bis heute so im Ohr geblieben, ne? Und ja, ich finde schon, ja, ich fand die auch ziemlich gut. Das ist ein Konzeptalbum über die Jorms Wikinger. Und ja, für mich ist der Song so ein bisschen, vielleicht nicht unbedingt stellvertretend für das Album, aber der für mich so am meisten vielleicht, ich glaube, die hatten auch ein Duett mit Doro drauf gehabt, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ja, die hatten ja so, am meisten, so ein Crossover-Ding.
Genau, da, ja. Sonst heraussticht und ja, treibendes Drumming, nicht überladen, Produktion ist klar, der ist direkt und kraftvoll. Ich sag einfach nur Skoll. Der ist es.
Skoll.
Ja, und ja, das ist mein Song 2016.
Ja, verstehe ich.
Höre ich auch heute immer noch wieder gerne. Vor allem, um so in Partystimmung zu kommen. Das ist jetzt nicht so der Sauf-Song schlechthin, aber ich finde, der packt einen so richtig schön, ja, mit so einer leichten Epik halt und ja, macht Spaß.
Die Platte war auch insgesamt ganz cool, muss man sagen, ja. Mir ist mal so ein bisschen gerade aufgefallen, was man vielleicht noch ein bisschen mehr hätte machen können in der Folge, müssen wir uns fürs nächste Mal merken, vielleicht noch mal ein bisschen mehr die persönliche Note reinbringen, das habe ich jetzt bei den letzten Jahren vergessen. 2013 hast du angefangen, mit mir zusammenzuarbeiten bei der Firma, bei der du bis heute bist. Mhm. 2014 bin ich da schon wieder weg. Im gleichen Jahr wurde meine Tochter geboren. Da habe ich dann
du
meine erste Stelle.
Du wechselst ja auch deine Firmen so ein bisschen wie andere Leute die Unterwäsche.
Ja. Ja, nee. Aber 2014 hatte ich dann meine erste Stelle als Softwareentwickler. Vorher war ich ja mehr so im administrativen Bereich unterwegs. Also das, was du jetzt auch noch machst. Ja. Und
immer noch.
Genau, und das vielleicht nochmal so ein bisschen, 2015, 16 waren dann bei mir eher so normale Arbeitsjahre, da war jetzt nicht so ganz viel Aufregendes, 15 habe ich mein Haus gekauft, vielleicht war das noch interessant, ja, aber das könnte man sich vielleicht nochmal so für kommende Folgen überlegen, ob man dann nochmal so hier und da ein, zwei Schlaglichter aufs Persönliche legen möchte, wenn man will, aber haben wir jetzt nicht, muss ich jetzt nachreichen, egal.
Mattes, ja, vielleicht auch nochmal in die Box mit Konzertkarten wühlen, vielleicht fallen uns da auch nochmal ein paar Konzerte wieder, über die man nochmal so die eine oder andere Anekdote loslassen kann, ja, das auf jeden Fall.
Ich bin jetzt im Jahr 2017 und da haben Bands wie Mastodon, Tankard, The Ruins of Beverus, The Night Flight Orchestra, Enslaved und Obituary neue Alben rausgebracht. Keine davon ist es geworden. Ich hatte bei Obituary tatsächlich überlegt, die haben da nämlich ihr selbstbetiteltes, also Obituary-Album rausgebracht. Mhm. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie gut das in unserer Besprechung wegkam.
Ich glaube, da sind aber alle Alben relativ gut weggekommen. Also war ja keine Scheiße dabei oder so. Nee, wir haben es irgendwie schon mal besprochen.
Es war nicht mein absolutes Highlight, das weiß ich noch, aber ich glaube, ich fand es jetzt auch nicht so verkehrt. Nee, aber ich habe eine andere Band besprochen, wo damals, als die Platte rauskam, vermutlich hättest du mir das auch nicht erzählen können, dass ich die ein paar Jahre später wirklich abfeiere. Und zwar möchte ich reden über Evitarium, Hurricanes and Halos, die am 26. Mai 2017 erschienen ist. Kannst du dich an die Band noch erinnern? Mhm. Wir haben die mal live gesehen.
Auf jeden Fall. Ja, klar. Die finde ich, ja, auf jeden Fall. Würde ich auch mal wieder gerne live sehen. Ist ja genau mein Ding, ne? So eine Doom-Band und von Live Edling ins Leben gerufen worden.
Der mit Michael Ackerfeld zusammen.
Mittlerweile wieder live dabei ist. Er hat ja so ein Burnout gehabt oder hat's noch, hat sich live musikalisch zurückgezogen, aber immerhin noch hier und da noch was mit Candlemass gemacht. Meistens ja so produktionstechnisch hinter den Kulissen Songs geschrieben, aber hat sich so ein bisschen aus den Live-Programmen ein paar Jahre zurückgezogen. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell darum bestellt
also
ist.
Also die Wikipedia, nicht verfolgt. Wikipedia führt ihn als ehemaligen Bassisten auf, bis 2017 auch nur. Und vielleicht ganz kurz zur Geschichte, 2012 gegründet, Edling, also hattest du gerade schon erwähnt, Live Edling von Candlemass und Michael Ackerfeld von Opeth hatten überlegt, ob sie nicht zusammen was machen sollen. Ackerfeld hat sich quasi schon vor Start zurückgezogen, weil er gesagt hat, mit Opeth ist zu viel zu tun. Und dann hat man sich so eine, ja, fast schon so eine Art All-Star-Band zusammengestellt, ne, mit Leuten von Evergrey, Tiamat und noch ein paar anderen. Und mit der Sänger Jenny Ann Smith hat man sich zusammengetan und hat dann 2014.
Die vorher tatsächlich kein Begriff war, muss ich sagen.
Nee, tatsächlich nicht. Die haben die haben schon ein paar andere Alben rausgehauen, also beispielsweise Evetarium, das war 2013, nicht 14, Entschuldigung, das war das Debütalbum, The Girl with the Raven Mask 2015 und die Hurricanes in Halos war dann
großartige
eben
Scheibe.
Ja, auch ganz, ganz toll, ja. Und die Hurricanes in Halos 2017 war dementsprechend schon das dritte Album von denen und ja, danach muss ich ehrlich gesagt sagen, also hier Death, Where Is Your Sting von 2022 habe ich noch so im Ohr. Aber jetzt dieses Jahr haben sie auch wieder was rausgebracht, im Januar schon, und das ist schon echt an mir vorbeigegangen. Between You, God, The Devil and The Dead. Also ich habe reingehört, ich fand's, naja, so, keine Ahnung. Also Hurricanes in Halos war schon für mich das Highlight bisher. Aber da mag auch gerne noch was kommen bei denen. Und ja, wir hatten ja gesagt, wir wollen Songs davon nennen und es fällt mir sehr, sehr schwer dabei. Ich würde den zweiten Song nehmen. Das ist The Starless Sleep. Großartiges Ding. Aber auch die anderen so Sachen wie The Sky at the Bottom of the Sea oder keine Ahnung, Road to Jerusalem, Into the Fire, Into the Storm. Großartige Dinger. Also ganz, ganz tolles Album. Hurricanes and Halos. Schönes Cover-Artwork, schöne Platte. Cooles Ding. 2017. Warte es.
Ja, nice. Ich hätte jetzt gar nicht mehr so mit gerechnet, aber ich wusste, dass dir die Platte damals sehr gut gefallen hat. Mhm. Also rückblickend jetzt gar nicht so eine Überraschung, aber hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, die Band, muss ich ehrlich sagen. Ja,
ja, ich hatte die auch nicht mehr so auf dem Zettel, aber wenn man da mal so guckt, was hat man da so gehört, dann, also die, wie gesagt, ich hatte die tatsächlich nicht auf dem Zettel, weil ich die letzten Veröffentlichungen nicht so stark von denen fand, aber das war schon Peak. Also die war schon wirklich gut, ja. Und da kamen andere gute Sachen raus, ne? Also Enslaved mit der E oder I, die Emperor of Sand von Mastodon, gutes Ding, One Foot in the Grave von Tankard, ne? Also definitiv geile Dinger, aber ja. Machen wir weiter. 2018, Mattes.
Ja, damit komme ich zur letzten Platte, die ich hier vorstelle, weil die 2020 gehört dann ja quasi zu einer späteren Folge,
dann
die
müsst vielleicht ihr noch
mal irgendwann kommt.
5 Jahre warten, dann muss das Jahrzehnt erst abgeschlossen werden.
Mal schauen. Ja, ich denke, wir würden, wenn wir das weitermachen wollen, das Format, also sollten unsere Hörer vielleicht mal so ein Feedback drüber nachlassen, wie sie es so generell finden. Ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, so wie wir es machen, aber so von der Grundidee her, gefällt euch das? Wir fanden es ganz gut. Ja. Wie schon gesagt, der Hoshi dachte so, hey Mattes, Listen. Yeah. Und dann haben wir einfach mal
wieder Listen gemacht. Machen doch alle im Internet.
Das ist das Ding, ja. Ja, dann würde ich sagen, würde wahrscheinlich unsere Reise erstmal wieder weiter zurückgehen. Dann würde ich sagen, als nächstes würde man der Reihe wahrscheinlich dann so die Nullerjahre.
Die Nullerjahre,
ja. Jetzt so mein Empfinden, aber gut, können wir uns ja noch drüber unterhalten. Ich rede um einen heißen Brei herum. Du hast mich nach dem Jahr 2018 gefragt. Tatsächlich kann ich dir aus dem Stegreif gar nicht so viel über das Jahr mehr sagen, weil für mich, ich meine, wenn du so ein gewisses Alter erreicht hast und du hast einen Job, der Tag einen Tag dem anderen gleicht, irgendwie verschwimmen die Jahre auch immer so ein bisschen, ne?
Ich weiß auch nichts mehr aus dem Jahr.
Ich habe jetzt gerade nichts so präsent, was jetzt so groß gewesen wäre, dass man das jetzt hier erwähnen könnte, bestimmt ein paar gute, denkwürdige Konzerte gehabt. Müsste ich nochmal im Detail nachschauen. Musikalisch, ja. Ich hätte jetzt fast wieder ein Ghost-Album rausgehauen, weil jetzt wären wir bei der Prequel tatsächlich erst. Ach,
da kam die erste, okay.
Ja, ja. Wie gesagt, ich hatte das Debütalbum vorgestellt. Das war dann, glaube ich, die dritte Scheibe von denen, ja, passt dann ja ungefähr. Wir haben jetzt auch nicht im Jahresrhythmus veröffentlicht. Da wären natürlich so Songs wie Rats, ne, oder Dance Macabre ganz vorne mit dabei gewesen. Aber ich wollte nicht zwei Alben von der gleichen Band hier repräsentativ darstellen. Deswegen nur mal so am Rande erwähnt. Das hätte es werden können. Aber ich habe jetzt vielleicht so einen kleinen Überraschungssieger. Du kennst den Song. Okay. Du magst ihn eigentlich auch, wenn die bittere Realität vor ein paar Jahren nicht so grausam Einzug in Europa gehalten hätte. Auf jeden Fall haben wir davor zu der Musik gut Party gemacht und ich rede von Necrophobic. Die haben das Album Mark of the Necrogram in dem Jahr rausgebracht und das ist der dritte Track, Zar Bomba.
Oh, yo. Ja, großartig. Ja. Ja. Kann ich mich noch dran erinnern, wie ich damals mit dem André in Oberhausen auf irgendeinem dieser Metal-Festivals da in der Turbinenhalle stand und das so hart abgefeiert habe. Ja, großartig. Ja, ja.
Geil.
Die Zarbombe,
ich stelle die Band mal kurz vor. Die, ja.
Ich hätte, ich wollte
kannst
sagen,
du gleich historisch ein bisschen was zu erzählen?
Kann ich.
Ich würde einmal kurz die Band für die Hörer kurz vorstellen, weil Necrophobic wird natürlich alten Todesmetallern ein Begriff sein, aber wer da jetzt nicht so bewandert ist, ist eine schwedische, ja, was kann man sagen, Blackened Death-Kapelle schon, ne? Haben schon einen kleinen schwarzen Anstrich dabei aus Stockholm, ansonsten natürlich dem Schwedentod getreu. Gegründet 89. Die Band verbindet relativ sehr intensive Death Metal Riffs mit einer sehr düsteren Ästhetik und ich finde, da gibt's halt auch diesen Schwarzanstrich so ein bisschen mit drin, ne? So Black and Death so ein bisschen für mich. Und ja, textual ist man natürlich auch so ein bisschen so die satanische Schiene, Mythologie, apokalyptische Themeninhalte. Und es gab über die Jahre auch ein paar Line-Up-Wechsel und letztendlich immer noch unterwegs, glaube ich, noch mit zwei alten Recken dabei, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und zur Platte selbst, beziehungsweise zum Song sage ich gleich was. Möchtest du mal kurz historisch auf die Zarbombe zu sprechen kommen?
Ja, also die Zarbombe war eine sowjetische Wasserstoffbombe, die am 30. Oktober 1961 in der Sowjetunion gezündet wurde. Oh ja, ich habe ganz schnell gegoogelt. Und tatsächlich war die Explosion die größte jemals von Menschen verursachte Explosion. Also das war schon ein ziemliches Ding. Es gehen so Gerüchte, dass die Leute, also dass die Verantwortlichen damals durchaus damit gerechnet haben, dass die hätten die Atmosphäre anzünden können und dann wäre es das gewesen mit der Menschheit. Und ja, die haben die, ja, das war im Prinzip die Zarbombe. Also Zar nach den russischen Herrschern in der Vor-Sowjet-Zeit benannt, ne? Und also quasi die
fairerweise muss Kaiser, man sagen, die Befürchtung hatte man damals auch schon bei den ersten regulären Atombomben-Tests, dass man nicht, nicht so ganz sicher war, ob man damit nicht die Welt in Brand setzt.
Genau. Aber, also Zar ist ja so ein russischer Herrschertitel und heißt so viel wie Kaiser oder König.
Kaiser.
Ich würde eher sagen Kaiser.
Aber geht auf, ja, geht auf den Kaiser zurück. Mhm. Man beruft sich darauf. Aber es ist natürlich jetzt etwas zu komplex, um das jetzt in so ein paar Minuten abzuhandeln. Aber ja, es war dann der damalige monarchische Herrscher von das, was wir heute noch Russland nennen.
Ja.
So diesen Großreich. Ja,
ja, aber sehr, sehr geiler Song. Also richtig gut. Also der hat mich damals so echt weggeblasen. Das war erst 2018. Den hätte ich jetzt, keine Ahnung, 5 Jahre eher verortet oder so. Aber ja, cool.
Nee, der ist tatsächlich, also jetzt auch schon ein paar Jahre alt, ne? Und das ist natürlich ein Wahnsinnsding, ne? Der legt ohne Vorwarnung los, ne? Du hast da keinen langen Aufbau drin. Nicht große Atmosphäre, kein atmosphärisches Intro zumindest, sondern die werfen dich direkt rein. Ne? Du hast da diese Gitarren, die kommen sofort mit diesen typischen, dieser typischen Schweden-Mischung. Du hast da so ein bisschen so einen Hauch von Black-Metal-Kälte. Du hast diese Death-Metal-Wucht drin. Messerscharfes Riffing auf jeden Fall. Und der ist sehr melodisch dabei. Ne? Der setzt sich sofort fest. Das ist fast so ein Hit, kurioserweise.
Ja, ja, definitiv. Ob,
ja, obwohl es so eine brachiale Thematik ist, ne? Der ist voll auf die Schnauze, aber der bleibt dir hängen wie ein scheiß Popsong. Und ja, natürlich wieder exquisites Drumming. Insgesamt, also ich meine, das ist das Faszinierende an dem Song, ne? Wie gut der trotz seiner Härte auch strukturiert ist und nachwirkt. Ja, die schaffen es irgendwie in diesem total brachialen Track nicht im kompletten Chaos zu zu explodieren und das ist eine fast hymnische Form der Gewaltverherrlichung, kann man fast sagen. Ne? Nein, also verherrlicht wird da ja nichts. Es ist natürlich immer mit dem mahnenden Finger ist man dabei. So diese Kriegsthematik in Death Metal ist ja auch bekannt. Ne? Also das ist ja seltenst verherrlichend. Und interessantes Thema, was die sich dem angenommen haben. Du hattest ja gerade schon ein bisschen was zur Historie gesagt. Ja, wenn ihr geilen Black Metal, Death Metal mögt, im Extrembereich, euch zu Hause fühlt, aber auch von Melodien nicht zurückschreckt, haut rein, ne? Wenn ihr den noch nicht kennt, das ist ein echter Schmeißer.
Ja, ist auf jeden Fall
ein
richtiger Ballermann, ja.
Ja, wie gesagt, ich lege noch heute noch gerne auf, hat so ein Geschmäckle bekommen, dadurch, dass die Ost-Thematik seit ein paar Jahren wieder etwas präsenter wird, aber gut, wie gesagt,
ja, Scheiß ich sag mal, drauf. Also wenn man Metal-Texte da allzu sehr auf die Realität beziehen würde, dann könnte man da ein wenig Spaß haben, deswegen, fuck it. So, ist Weltflucht und ja. Mathis, kommen wir zum letzten Song des Abends für uns beide und zum letzten Song, den ich aus den 2010er Jahren hier gerne bringen möchte, aus dem Jahr 2019. Danach wurde alles scheiße, weil dann kam ich das Jahr 2020 mit Corona und 2022 brauchen wir auch nicht drüber reden. Na gut, immerhin hat man noch mal ein paar Jahre dann ohne Donald Trump gesehen, aber egal, das ist Zukunftsmusik 2019, ja. Unter anderem haben Slipknot da eine Platte rausgebracht, Opeth haben in Cauda Venenum rausgehauen, Mayhem haben Demon rausgehauen und ich möchte Black Metallisch bleiben, wobei jetzt mag man mich dafür schlagen, dass es vielleicht gar nicht so Black Metallisch ist. Ich möchte gerne hier hervorstellen den Song, jetzt muss ich mal gerade kurz gucken, Harvest Pyre von der Outstrider von Abarth. Hast du die Platte im Ohr, die Outstrider von Abarth?
Ehrlich gesagt, so im Ohr so richtig nicht. So ein bisschen noch. Ich habe die jetzt länger nicht gehört.
Macht ja auch nichts.
War das das Debütalbum von Abbas?
War das zweite schon? Album? Nee,
gar nicht. Das zweite war es, okay.
Ja. Das Debütalbum.
Ja, was heißt Debüt? Ich meine, der hat ja auch vorher schon mal abseits von Immortal noch irgendwie Musik gemacht. Aber so seit er unter dem Label Abbas halt unterwegs ist, nach der erneuten Trennung vor einigen Jahren, war es dann das zweite Album, was
er gemacht hat. Also er hat 2016 das selbstbetitelte, das Album Abarth rausgebracht. Kurz davor war ja die Trennung von Immortal. Ich glaube, die haben dann erst 2018 ihre Northern Chaos Gods rausgebracht. Aber ich muss sagen, ich fand die Abarth-Solo-Sachen bisher immer alle großartig. Also sowohl die er mit Eye gemacht hat, als auch jetzt eben Abarth Outstrider und
Dread Reaver. Ich habe das im Ohr noch so ein bisschen als so leicht so Black and Roll.
Genau, oder? Richtig. Genau, deswegen meinte ich auch, ist es wahrscheinlich schwierig, das als Black Metal zu verkaufen, weil da ist schon sehr viel Rock'n'Roll mit drin und das ist auch bei dem
Harvest Pyre so. Ja, dann sagen wir es doch so. Ich meine, dafür gibt es die Richtung Black and Roll, ne?
Genau, da stehe ich gerade drauf hier, ne, von wegen hier Hellripper und so. Und die waren ja auch zusammen auf Tour, da habe ich die ja letztes Jahr zusammen gesehen, da war Abarth Hauptband und Hellripper war Support zusammen mit Toxic Holocaust und das war ganz toll und wie gesagt, die Solo-Sachen von Abarth sind nicht zu überschätzen. Das macht wirklich Bock. Also die kann man sich wirklich geben und da steht die Outstrider jetzt auch nicht groß daneben. Also auch so andere Songs da drauf wie Carmen Ire of a Hurricane oder so, großes Ding, HKT, richtig cool. Ja, kann man sich tun. Abarth immer noch eine Nummer im Metal, würde ich sagen. Auch ohne Immortal. Und Immortal sind ohne Abarth auch cool. Hätte ich damals auch nicht erwartet, als die Trennung
kam. Es funktioniert beides auch separat voneinander. Und ich glaube, Abarth jetzt in Kürze auch wieder irgendwie auf Tour. Aber da hatte ich schon geschaut, da lagen die Termine für mich irgendwie relativ ungünstig. Mhm. Und auch nicht so viele Stationen. Aber ist auch wieder unterwegs. Vielleicht bahnt sich da ja auch wieder eine Platte an. Keine Ahnung.
Ja, ist ja jetzt dann nur, ne, also ich meine, der hat ja die Outstrider dann noch gemacht, ne, die Dread Reaver 2022 ist ja jetzt auch erst drei Jahre her, ne, davor zwischen der Outstrider und der Dread Reaver lagen auch drei Jahre und zwischen dem Debüt Abarth und der Outstrider auch, also ja, wäre jetzt Zeit, so hätte er jetzt eigentlich nach Releaseplan dieses Jahr machen müssen, aber vielleicht kommt da nächstes Jahr was, wir werden sehen. Übrigens, die Band an sich, da waren auch schon echt coole Leute drin, ne, also hier King of Hell, ne, zum Beispiel, das ist ja hier der, oder hieß auch TC King, ne, also hier so ein norwegischer Bassist, der bei Gorgoroth, Audrey Horn, Ophel war, glaube ich, sein Solo-Projekt, Godseed, ne?
Also naja, auch von Gorgoroth damals.
Genau. Mia Wallace war Bassistin da drin, die, ich weiß gar nicht, woher man die kannte, aber die war auf jeden Fall.
Boah, der Name cool. Sagt mir was.
Live-Member war hier Ice Dale, Gitarrist Ave Isdal heißt der eigentlich.
Ach, bin ich blöd, war Mia Wallace nicht der Name. Der Protagonistin aus Pulp Fiction.
Ja, die hat sich danach
benannt, ganz klar. Ein beliebtes Pseudonym.
Aber dann
war es eher der Name von Uma Thurman, der mir da was gesagt hat, als die Bassistin, ja.
Genau, dann Ice Dale an der Gitarre war auch eine ganze Zeit dabei, war bei Eye schon, also bei dem ersten Solo-Projekt von Abarth, dann bei Enslaved war er, Audrey Horn auch, ein Who is Who, aber ich meine, wenn du Abarth bist.
Ja, eigentlich schon fast ein All-Star-Projekt, kann man sagen, ne?
Ja, ich meine, wenn du Abarth bist und irgendwo anrufst und sagst, ich suche einen Gitarristen, da sagen dann auch wenige Nein, ne? Also. Ich meine, es ist jetzt halt auch.
Frag nicht mal bei Immortal nach.
Ja, genau, frag mal bei Immortal nach, genau. Ja. Ja, das war's mit unserem Ritt durch die 2010er Jahre. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich fand's cool. Ja, wir werden nochmal Manöverkritik intern üben, nochmal überlegen, was man vielleicht anders machen kann. Aber ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Bock darauf, mal ein bisschen in der Vergangenheit zu schwelgen. Macht ihr ja sowieso mit uns immer. Ja, wobei.
Ja. Ja, nicht also ich denke, so ein paar Sachen kann man noch verbessern. Wie gesagt, wir könnten nochmal schauen, was wir für Konzerte so in den Jahren hatten. Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ist ja vielleicht auch mal interessant, so ein bisschen noch was über das sonstige Jahr zu erzählen. Mhm. Wie du auch schon gesagt hast, Persönliches verschwimmt so viel, aber sich darüber vielleicht nochmal so ein paar Gedanken zu machen. Ja, ja gut, ist jetzt zu spät. Jetzt ist die Folge im Kasten.
Ja, aber das, so ein bisschen haben wir es ja gemacht, so ein bisschen vielleicht improvisiert, aber ich meine, man kann jetzt schon sagen, das war so die Zeit, wo wir wirklich viel Party gemacht haben, gerade am Anfang, ne, wo wir echt viel unterwegs waren und gut auf den Putz gehauen haben. Na gut, dann so zur Mitte hin wurde ich dann ja auch schon Vater und da wurde es dann etwas ruhiger bei mir. Da muss man auch sagen, so ab 2014.
Aber auch noch nicht sofort, ne? Wir waren noch ganz gut unterwegs, glaube ich, die ganzen 10er Jahre.
Ja, ich denke, definitiv.
Man beschreibt es ganz gut damit. Ja. Dass sie sehr bierlastig und musiklastig waren.
Ja,
also wir haben schon eine Menge.
Ich war ja auch noch bis 2019 mit Konzepte unterwegs, dann, also bis tatsächlich zum Ende des Jahrzehnts, dann hat sich die Band ja aufgelöst, mehr oder weniger. Also ich bin zumindest ausgetreten. Und wir haben schon immer gute Sachen gemacht, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass so ab Mitte des Jahrzehnts bei mir es etwas dünner wurde mit der Musik, weil ich einfach andere Prioritäten hatte. Und man da tatsächlich erstmal. Also da muss ich schon ein bisschen genauer hingucken hier. Und das fiel mir am Anfang ein bisschen leichter. Mhm. So, ja. Aber trotzdem, war trotzdem eine coole Zeit. War schön, da mal ein bisschen Erinnerungen zu schwelgen. Und Mathis, dann beim nächsten Mal dann die Nullerjahre. Nein, sicherlich nicht beim nächsten Mal, aber demnächst irgendwann. Was meinst du?
Ja, ich würde es auf jeden Fall gerne nochmal so eine Liste machen. Mal schauen, wie es ankommt. Aber ich finde mal ein dankbares Thema. Das ist immer schön, so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen. Ja, wie gesagt, man überlegt da nochmal, guckt sich auch nochmal so alte Listen an, welche Platten waren in dem Jahr groß gewesen und dann wiederentdeckt man auch so ein paar Sachen wieder.
Ja.
Auch schön.
Weißt du, was ich richtig krass finde? Wie episch lang wir für unsere Verhältnisse geworden sind. Wir haben fast anderthalb Stunden auf der Uhr. Das ist für uns mittlerweile echt viel. Vor allem dafür, dass wir nicht zusammensitzen, sondern hier remote mit Kopfhörer und
Aber wir haben auch erstmal die ersten 20 Minuten über unsere Sauftour aus Bochum
erzählt. Ja, das macht ja nichts. Ja gut, Leute, war schön, hat Spaß gemacht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Es kommt in Kürze auch noch eine kurz und knapp von mir und dann schauen wir mal, was passiert. Falls wir uns nicht mehr sprechen, für Weihnachten wünschen ist noch ein bisschen früh, ne? Da kriegen wir vorher noch was hin, oder?
Ja. Versuchen's.
Wir versuchen es ja noch zwei.
Hey, du mal very best.
Ja. Na gut, Mathis, ich wünsche dir einen schönen Abend. Liebe Hörer, ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Ich überlasse dir Mathis das letzte Wort und ich verabschiede mich mit einem Metal Off.
Metal Off.